Und damit willkommen zu einer weiteren leckeren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über dem Schmerbauch und unter dem Schmerbauch von, mit, meine ich.
Tatjana Berlin-Pauschwitz und Barbie Breakout.
Yeah. Mahlzeit, ihr Lieben.
Oh Mann.
Ja, ich mache jetzt eine Sache,
ja,
die ich
mir
fest vorgenommen habe, dass ich sie in dieser Folge endlich tue. Und zwar sage ich ganz am Anfang der Folge schon, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann macht das doch bitte, weil ihr hört den Podcast, und ihr liebt den Podcast, ihr findet uns toll, genau, bevor ihr wegschaltet und gelangweilt seid. Was nie passiert bei uns. Macht das doch jetzt gleich. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify, empfiehlt uns weiter. Sagt man empfiehlt oder empfiehlt uns weiter?
Empfiehlt
uns weiter. Euren Freunden, teilt uns auf Social Media und ne, habt uns gern.
Kommentiert.
Spread the love, share
Wir lesen wirklich jeden Kommentar und freuen uns drüber, meistens.
Ja, meistens.
Also alles wird gelesen und gehört und im Prinzip schaffen wir es auch irgendwie vielleicht ein Herzchen zu posten dazu und so weiter, wenn wir das sehen. Also das kommt alles an und wir sind bewegt darüber, dass wir Freunde im Geiste gefunden haben, republikweit, die wir gar nicht kennen und die das Gefühl haben, die sind hier mit bei Freunden am Tisch und was alles so geschrieben wurde, das hat mich sehr berührt. Das
war bei Freunden am Tisch ist ein guter Einstieg.
Hups, wo habe ich das nur?
Die Verona-Pod-Moderationsschule, ich sag's immer
und wieder. Auch wenn wir jetzt 1,5 Stunden über Essen reden, bitte seid begeistert von uns weiterhin.
Ja. Na, ich meine, das ist kein Geheimnis, ne? Ich bin Foodie durch und durch. Mein ganzes Leben ist Essen.
Kochen
ist my love language. Ich koche für Menschen, die ich liebe, damit sie wissen, dass ich sie liebe und wie sehr ich sie liebe. Aber Essen hat für mich auch, also es hat für mich ganz viele verschiedene Bedeutungen, muss ich sagen. Weil, also zum einen finde ich, wir erinnern über Essen, wir erinnern über Aromen, auch über Düfte ganz viel, aber ganz viele Emotionen. Und Erinnerungen, schöne Dinge in meinem Leben sind gekoppelt an Gerüche und Geschmäcker von gutem Essen und Situationen, in denen ich das gegessen habe. Die Leute, die das für mich gekocht haben, ich glaube, da ist auch die Verbindung, dass das meine Love Language geworden ist. Dann hat es, also es hat halt immer auch einen sozialen Aspekt, ne, zusammenzukommen, entweder als Familie oder als Wahlfamilie oder als Paar und füreinander, miteinander Essen zu konsumieren und ne, sich die Zeit miteinander zu nehmen, sich hinzusetzen, zu trinken, zu essen. Ich finde es wahnsinnig spannend mit anderen, die Deutschen sind da nicht so, aber zum Beispiel mit Italienern oder Franzosen, wenn du deine Woche erzählst, also nicht nur die Feiertage, ne? Wir Deutschen machen das nur an Feiertagen, wenn du deine Woche erzählst oder von deinem Wochenende erzählst, die fragen mich immer, und was gab es zu essen, was habt ihr gegessen, was hast du gemacht? Und das finde ich halt auch super, super schön. Und ich finde, Essen hat halt auch so einen regionalen, es ist wie so ein regionaler Memory-Chip, ne? Du, egal wo du hingehst, du, wenn du da isst, du partizipierst von dem kollektiven, ich will jetzt nicht sagen das kollektive Unterbewusstsein von dieser Region, aber ne, also von dem, was da an Wissen vorhanden ist, an Technik vorhanden ist, was übermittelt worden ist über Generationen, all das konsumierst du ja auch mit. Und das finde ich wahnsinnig schön und wahnsinnig spannend. Wir lernen andere Kulturen kennen über Essen, über neue Aromen, neue Texturen und auch die Geschichten, die damit verbunden sind. Das hat immer auch was Vereinendes, das hat immer auch was, ich hole dich in meinen Kulturkreis, wenn ich für dich koche. Ich gebe meine, also ne, ich offeriere dir das, wer wir sind, wie wir leben. Man kann halt wahnsinnig viel rausziehen. Also ich kann das oder ich mache das. Ich kann halt wahnsinnig viel rausziehen, wenn ich irgendwo hingehe und neue Dinge probiere. Und ich finde es wahnsinnig spannend, immer wieder eben neue Sachen zu probieren. Und für mich ist das wirklich in meiner DNA. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig in meinem Leben. Wie ist das bei euch?
Ja. Ich backe für Menschen, die ich liebe. Also, weil ich selber ein Süßmaul bin. Wobei, ich backe auch herzhaft, also ich kann auch Piroggen machen und so Sachen, also oder...
Die Frage war, welche Bedeutung Essen und so für dich hat?
Also, wenn ich jemanden richtig lieb habe, backe ich ihm Kuchen.
Okay, gut, ich nicht. Ich bin traumatisiert, weil ich einmal in einen verliebt war in Hamburg und der in mich nicht. Und dann bin ich so weit gegangen, dass ich damals meinen Nachtisch, den ich konnte, irgendwie so eine Paradiescreme, Dr. Oetker, Pulver rein, Milch rauf, rühren. Da bin ich mit dem Rührgerät und all dem zu dem gefahren, um dem das zu machen. Und selbst das hat nicht
Wieso geholfen. Hattest du keinen Stroh?
Das war noch vor der Krise. Also insofern, nein, Essen hat für mich längst nicht die Bedeutung wie für euch, aber ich bin ein bisschen neidisch auf Leute, die das so genießen können und hoffe, heute auch was davon mitzunehmen.
Na, es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einerseits habe ich gelernt, dass Essen Liebe ist, so, weil das bei uns zu Hause eben auch sehr zelebriert wurde. Also wenn wir uns was gegönnt haben, dann war das ein Zusammenkommen,
Familie.
Das
war bei uns auch so.
Wir machen nicht. Das jetzt schön, meine Mama, meine Oma und ich, meine Omi und ich. Wir hatten dann so ein Essen, das war eine Nudel mit einem Eigelb, Butter und Maggi. Schrott eigentlich, aber für uns war das das größte Heiligtum. Das haben wir Mädels uns gemacht, wenn die Männer draußen waren.
Ja, ist toll.
Und das war halt total toll. Und ne, so, das habe ich natürlich verinnerlicht. Und so belohne ich mich aber heute auch. Also wenn ich das Gefühl habe, deswegen bin ich auch übergewichtig, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Liebe, dann füttere ich mich eben.
Okay.
So. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, andererseits.
Also die schöne Erinnerung ist, dass ich früher ablecken durfte. Wenn man so was gebacken hat, dann durfte ich die Schüssel auslecken mit so süßes Zeug. Das war schön. Aber lass uns doch mal einsteigen mit dem Gegenteil von schön.
as we do.
Ja. Was waren denn die traumatischste Esserlebnis eures Lebens? Habt ihr da ein Beispiel?
Yes.
Ja?
Yes. Na, ja, oh, yes. Oh, yes, yes, yes. Ja, also eins mit
das Schlimmste.
Abstand ganz vorne weit draußen. will ich den Namen? Ja, Nicola. Es tut mir leid, Nicola, aber du weißt es. Mein Freund Nicola, ich liebe ihn wahnsinnig, aber Nicola war damals, als ich noch verheiratet war, war der öfter mal bei uns zu Gast und wir haben dann, mein Ex-Mann war ja auch Koch, wir haben dann öfter mal so 3 bis 5 Gänge gemacht und Nicola wollte sich halt revanchieren und hat sich gedacht, er lädt uns jetzt mal ein. Hat aber kulinarisch keinen Hintergrund. So, der kocht auch nicht. Der kann super so Eintöpfe und so jugoslawisch, der kommt aus Jugoslawien, so Sachen kann er super. Aber jetzt so, nö. Und hat dann hat eine kleine Wohnung und wir saßen da schon und ich bin extra früher gekommen, weil ich helfen wollte. Und er hatte so einen Vorhang aufgehängt zu seiner Küche, das ist alles in so einem Raum. Und hat gesagt, nein, ich mache das alles alleine. Und ich war schon so, okay, war so ein bisschen nervös. Und dann hörtest du es hinter dem Vorhang immer so plopp. Und dann hörtest du es so frittieren und ich dachte schon so, okay, was kommt? Und Vorspeise war, ich war erst hier Schweinebauch.
Nein.
Also Schweinebauch hat ja sehr feste Fettschichten und dazwischen wenig Fleisch. Und das Geheimnis bei Schweinebauch eben, du musst es rendern. Also du musst einen Weg finden, entweder über lange Garzeiten oder so, das Fett zu schmelzen und dann ist das, was übrig bleibt, super zart und
wie lecker. Wie bei Gulasch.
Und du kannst, mit mehr Fett. Ja. Und du kannst es halt super crispy machen oder du kannst es eben so, dass es zerfällt. Aber du musst es eben machen, du musst das Fett rendern. Was er gemacht hat, ist, er hat es frittiert. Das heißt, es wurde alles noch härter. Das war der erste Gang, das war so ein Klumpen Schweinebauch auf irgendwas. Nee, es war genau, es war
ein frittierter Klumpen Schweinebauch.
Nee, die Makrele kam später. Es war ein Klumpen Schweinebauch erstmal. Ein frittierter Schweinebauch. Und wir waren alle schon so, vielleicht wenn ich es ganz schlucke, geht's? Und wir haben beide, mein Mann und ich waren beide so, und dann so Slivovitz danach getrunken, und so, lecker. Und er war noch so überzeugt von dem, was er da gemacht hat. Dann ging er wieder hinter den Folgen, dann hörte es wieder plump. Und dann kam er raus mit einem Teller und dann sagte er zu mir noch so, ich bin gespannt, ob du errätst, was das ist. Und ich war halt so, es war ein Berg, überdeckt mit einer rosanen Soße, so Thousand Island Dressing mäßig, war es aber leider nicht. Es war einfach eine rosa Soße. Und unten drunter versteckte sich eine ganze rohe Makrele.
Rohe Makrele? Yes.
Ich glaube auch wieder mit frittiertem Schweinebauch oder frittiertem Käse oder irgendwas Schlimmem. Aber nichts passte zusammen, nichts machte Sinn. Es gab irgendwie noch eine Auster mit Eierlikör, was auch so ganz schlimm war als Kombination. Ja. Das war aber the Hot Shit aus Island, meinte er. Also ja, das ganze Essen, mir war so schlecht.
Ja, Island ist ja berühmt für seine
Wir haben aus Verzweiflung Kröte. Diesen Slivovitz getrunken, bis wir blind waren auf einem Auge. Und Nicola weiß auch heute, dass das nichts war und er schämt sich immer noch dafür. Aber ja, das
aber
war mit Abstand das schlimmste Essen, was ich je hatte. Und ich liebe ihn nach wie vor, aber ja, that was horrible.
Das glaube ich.
So, es gibt
dieser rosane Berg mit der roten Makrele als Überraschung.
Ich habe zwei. Es gibt eine frühkindliche und eine aktuelle. Die frühkindliche ist, ich habe mal, also es gibt wenig Dinge, die ich so hasse wie Brühnudeln. Und ich war im Kindergarten.
Was sind Brühnudeln?
Brühnudeln sind so.
Halt,
say it into the microphone.
Ja.
Brühnudeln sind so. Stell dir einfach ganz furchtbare Brühe vor, in die man Nudeln schmeißt,
Also Nudelsuppe.
Ja, aber nicht wirklich. Also die Nudeln sind nur so ein bisschen angebrüht und waren eigentlich vorher schon fast schlecht. Und es war so ein. war sowas, was es regelmäßig in der Schul- und Kindergartenspeisung gab im Osten. Und wir waren im Kindergarten und ich wusste, es gibt Brühnudeln. Also bin ich in die Küche geschlichen, habe mich auf einen Hocker gestellt und in diesen großen Topf gespuckt.
Und dann mussten es alle essen.
So, und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, das kann jetzt niemand mehr essen, weil ich habe gerade in den Topf gespuckt und dachte irgendwie so, wie alle Brühnudeln essen, die alle anderen auch hassen, isst hier niemand Brühnudeln. Was dazu führte, dass ich eine Woche lang im Kindergarten morgens, mittags, abends Brühnudeln essen musste.
Oh, aus dem vollgespuckten Topf.
Aus dem vollgespuckten Topf.
Wow, und das ist ja wie bei Mami Dearest.
Und alle anderen was anderes kriegten. Wow. Das war das frühkindliche Erlebnis, deswegen kriege einen Würgereflex, wenn ich Brühnudeln nur rieche heutzutage. Und das zweite war, ein Freund von mir hatte vor ein paar Jahren eine Krebserkrankung und wir haben alle rundum, als er auf Chemo war, haben wir alle rundum jeden Abend für ihn gekocht. Der gesamte Freundeskreis ist immer gegangen und hat mit ihm gekocht. Und eines schönen Abends war ein anderer Freund, dessen Namen ich jetzt nicht sagen werde, aber alle wissen, wovon ich spreche. Der sagte, ich koche ein Topfgericht im Sinne von in einem Topf.
One Pot, ja.
So, und das, was er dann getan hatte, war, dass er Sauerkraut mindestens, ich sag jetzt mal, 3 Stunden oder irgendwie sowas, so lange auf kleiner Flamme gekocht hat, bis auch die letzte Form von Flüssigkeit daraus gewichen war. Das sah und schmeckte so ein bisschen aus wie eine alte blonde Perücke. Und
wie Margot Schlönske.
So, komisch, an die habe ich auch gerade gedacht.
So, Margot Schlönske Perücke. Und in der Mitte dieses Römertopfes aus irgendwelchen Gründen.
Hm. Ja, der zieht auch Wasser, das ist schön, das kann sehr trocken werden.
Lagen 2 Eisbeinen, die er da einfach mit reingeschmissen hatte.
Er hat's versucht.
Und jetzt habe ich den Namen gesagt. Jedenfalls, also derjenige, der auf Chemo war und ich saßen vor diesem Topf und haben gesagt, das essen wir nicht. So, und ist so dieser Anblick, dieses fast weiße, völlig farblose Fleisch auf diesem Monsterknochen, auf diesem weißen, völlig ausgetrockneten Kraut. Wir haben dann jeweils eine Gabel voll davon gegessen und herausgefunden, dass es so schmeckt, wie es aussah. Ich dachte aber irgendwie die ganze Zeit, der Mann ist krank, das kann doch nicht dein Ernst sein. So, jetzt habe ich wieder einen Ausschlag im Mikrofon produziert.
Alles gut. Ja, ein bisschen.
Und das ist das, also schon, der Anblick dieses Essens ist mir unvergesslich und wird für alle Zeiten das schlimmste Essen sein, was ich je gegessen habe.
Also, mein traumatisches frühkindliches Erlebnis wirkt sehr in die Gegenwart hinein, insofern. Ihr wisst ja, ich erziehe Kinder und die haben Schulspeisung.
Ja.
Jeden Tag gibt es ein üppiges Buffet in der Mensa, wo sie sich wählen können und es ist echt gut und vielseitig.
Wo sie sich wählen können.
Ja, wo sie sich ein
Essen.
Who are we gonna eat today? Nicht.
Und die können sich also ihr Essen auswählen aus verschiedenen Komponenten und die sind alle wirklich alles bio und alles lecker und so. Mhm. Und was nehmen sie wirklich? Vielleicht so eine Nudel ohne Soße und mäkeln und so. Und dann erzähle ich immer, was ich früher essen musste.
Lapskaus.
Nein, noch schlimmer. Insel. Also Insel gibt es, glaube ich, nur in unserer Familie und vielleicht noch in einer Restpopulation von Menschen in Ostpreußen. Insel ist ein Klatsch Kartoffelmus, aber so Wasser- und Pulverkartoffelmus. In diesen Klatsch wird eine Kuhle gemacht. Mhm. In die Kuhle kommen verbratene, verschwärzte Zwiebeln. Mhm. Zwiebelstückchen und um das alles herum, das Gericht heißt ja Insel, wird großzügig aus dem Tetrapack Buttermilch gegossen.
Das klingt widerlich.
Das ist das Essen, was ich früher einmal die Woche vorgeknallt gekriegt habe.
Buttermilch?
Insel. Ja, Buttermilch, Kartoffelpüree. Warum Buttermilch? Und gebratene Zwiebeln. Weiß ich nicht. Das war so ein
Spinat.
Essen, das
hat meine Mutter, ist.
Das hat meine Mutter mitgebracht aus ihrer Jugend. Und das ist sowas Furchtbares gewesen für mich früher. Und es musste ja irgendwie gegessen werden und es gab auch immer Ärger und diese Insel, diese Buttermilch, dieses matschige Kartoffelpüree, dieses wässrige. Und wenn ich das heute erzähle, also wenn die Kinder denn da sind, mag ich nicht, dann sage ich immer so, also, wenn ihr das jetzt nicht esst, dann gibt es Insel. Und die Kinder und jetzt kommen sie schon zu mir, ohne dass ich was sagen muss. Helen, du erzählst bestimmt gleich wieder von Insel und so. Und kreischen vor Vergnügen, weil sie das schon wissen, wie eklig diese Geschichte wird, die ich dann erzähle. Also das,
das
ist aber lustig.
Also die, ja, meine süß. Mutter ist ja nach dem Krieg geboren.
Deine Mutter.
Meine Mutter.
Ja, ich glaube, heute geht es viel um Mütter.
Ist ja nach dem Krieg geboren. Aber die hat halt auch noch echt so Horror-Stories. Ja. Ne? Ich meine, das ist ja Trauma, also ich glaube, ja, Generationstrauma von allen Menschen, die im Krieg waren, vor allem auch die Frauen, die den Krieg überlebt, ja, haben, dass so alles gehortet werden musste. Oh, und also die haben, meine Großmutter hat wirklich mit Besessenheit schimmligen Käse, gammeliges Brot, wo der Schimmel schon dran war, alles hat sie noch gegessen, weil, ja, sie konnte nichts wegschmeißen.
Ja, mein Vater auch.
Die hat, als sie gestorben war, haben wir eine Kammer, hieß das, aber es war ein großer Raum, das ist so groß wie mein Schlafzimmer gewesen, bis unter die Decke voll mit Lebensmitteln, weil die halt so gehortet hat, weil die das, ja, nicht losgeworden ist, diese Unsicherheit.
Ja, mein Vater
und das war natürlich alles abgelaufen und gammelig und eklig, aber die hat das sich alles noch reingeschoben.
Ja, ja, mein Vater auch.
Unfassbar.
Anstatt dass ich sage, wenn ich am Wochenende bei meinen Eltern bin, dann sage ich, ich fahre Sonntag oder Samstags denn und hol Brötchen. Nein, nein, haben wir. Ich so, wie habt ihr? Ja, in der Gefriertruhe, uralte Brötchen, die sie einfrieren irgendwann mal und dann
so Reste
sammeln. Natürlich. Ja. Und dann werden die eingefroren und wieder in der Mikrowelle aufgetaut und dann kurz auf den Toaster gelegt und sind einfach nur fies.
Ja.
Und ich sag, lass mich doch schnell da hinfahren, das sind 9 Kilometer. Ich bin in 20 Minuten wieder da mit frischen, leckeren, knusprigen und ich kaufe auch vielleicht mal ein Brötchen, was mehr kostet als 25 Cent. Mhm. Nein, wer ist es denn sonst? Wir müssen es aufessen. Also das ist so drin, das ist unfassbar. Ja.
Aber da ist eben auch Genuss, glaube ich, in dieser Generation ist Genuss mit Essen oft nicht in Verbindung, sondern es musste halt irgendwie, die Leute mussten satt werden, es musste reichen für alles, wurde zur Not auch gestreckt.
Geht, also bei uns ist der Vater der Koch in der Familie, witzigerweise, der nichts wegschmeißen kann. Mhm. Aber der hat gerne gekocht, meine Mutter eigentlich nicht. Meine Mutter hat eine Standardtorte und 3 Essen. Und das war's, ne? Also früher gab es zum Beispiel Steckrübensuppe. Also das
ist auch nicht so Steckrüben.
Wenn das gut gemacht ist, kann das echt geil sein.
Fürchterlich. Also deswegen, also Essen und ich sind jetzt nicht so enge Freunde geworden. Zum großen Leidwesen von Biolek zum Beispiel, wo ich dann auch nichts wertschätzen konnte. Ich habe das so reingehauen. Und ich bin auch so ein schneller Esser. Also ich bin innerhalb von Sekunden fertig mit so einem Essen und alle so, du kannst das gar nicht genießen. Ich so, nee, aber ich bin satt, danke.
Schön, das ist mein Stichwort, weil ich habe nämlich was vorbereitet. Meine aktuellen 3 Obsessionen. Ich habe tatsächlich, es gibt jetzt Teller mit kleinen Kanapés für jeden.
Oh,
Habe mich was vorbereitet.
Ich habe auch Hunger.
Meine 3 aktuellen Obsessionen sind nämlich Räuchermatjes, Half Sour Pickles, ich erkläre gleich, was das ist, und selbstgemachtes Chiliöl.
Okay. Macht bitte jemand ein Foto von diesem Tellerchen?
Wo wollen wir das denn teilen?
Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, aber es ist ein sehr leerer Teller mit 2 winzigen kleinen Kanapés drauf.
Also beschweren will sie sich auch noch. Das sagt sie, die kannst du nicht wertschätzen. Aber
ich erzähle, während Tatjana überlegt, wie sie sich über dieses wunderbare Essen beschweren kann. Mein Vater war eines der Potsdamer Hungerkinder.
Was heißt das denn?
Die berühmten Potsdamer.
Mein Vater ist 1940 geboren und hat, glaube ich, in seinen ersten Lebensjahren viel gehungert. Jedenfalls war er noch 2 Jahre nach dem Krieg, weil die Lebensmittelsituation wurde ja nicht schlagartig besser, so unterernährt, dass er eines der Kinder war, die in die Schweiz exportiert worden sind, damit sie dort für mehrere Monate, er war ein halbes Jahr da,
aufgepäppelt
wurden, damit er nicht stirbt. Und zu diesen Schweizer Jungs, der ist zu einer Schweizer Familie gekommen und da zu denen, das waren seine Milchbrüder, so hießen die. Mhm. Die Hasen,
seitdem liebt er Käsefondue.
Die Hasenfratzen, nein, aber er hatte eine andere Obsession, nämlich wenn man ihm was aus dem Westen mitbringen wollte, das ihn total geflasht hat und total glücklich gemacht hat, hat man ihm eine Dose Ovomaltine mitgebracht.
Ja.
Weil das war für ihn so ein Kindheitsgeschmack, den er mit zum ersten Mal wirklich satt sein, und da war er 7 oder irgendwie
das ist
sowas,
natürlich irre.
Ja. Verbunden hat. Und der war aber Zeit seines Lebens ein wirklich guter Esser. Aber und wusste Essen immer zu wertschätzen, hatte aber von Hause aus auch so eine Küche, die komplett einfach war. Also der konnte aus einem Klumpen Hackfleisch und 4 Kartoffeln, konnte der was Fantastisches machen. Und ich habe ganz viel von dieser sehr einfachen, sehr schnell gemachten Küche geerbt, was mir jetzt sehr zugute kommt, weil wenn ich nach Hause komme und Hunger habe, habe ich innerhalb von 25 Minuten irgendwas, was wirklich lecker ist und frisch und gut gemacht. Also und meine Mutter kam aus einem, ja, ich sag mal untere Mittelschichthaushalt, und die, aber meine Großmutter hatte vor dem Krieg in Ostpreußen eine Hauswirtschaftslehre gemacht. Also ganz
Paul, wie lange wird diese Geschichte, bevor wir essen können?
Nicht mehr lang. das heißt, für die komplizierte Küche und für die Experimente war meine Mutter zuständig in der Küche.
Das ist super.
Und für die einfachen, so wir brauchen mal schnell was 8 Leute satt macht, war mein Vater zuständig. Mhm. Und es gab auch diese klassische Aufteilung zwischen Koch und Nicht-Koch, gab es bei uns nicht, sondern es haben alle gekocht und immer.
Ja, es gibt ja diese, also das ist ja oft heute noch so, dass es diese Verteilung gibt, dass mit Spotlight kochen gehört den Männern so und die Frauen sind halt für die Grundversorgung zuständig. Aber so,
ne, was
essen mit Kochen mit Applaus und so kochen mit Grill und so mit Publikum, das sind dann schon die Männer. So, wir essen das jetzt kurz. Ich will kurz erklären, was das ist. Wir
das haben sieht auf jeden Fall ein bisschen
Pumpernickel, Butter, Meerrettich. Dann haben wir, wie gesagt, den Räuchermatjes, eine kleine Schalotte obendrauf. Selbstgemachtes.
Also eine Zwiebel.
Schalotte.
Okay.
Keine Zwiebel.
Okay.
Dann haben wir ein selbstgemachtes Chiliöl. Das werdet ihr merken, hat ein bisschen Bums, aber nicht schlimm. Aber es hat so ein bisschen, da ist Kardamom mit drin, Zimt und Sternanis hat so ein bisschen was süßlich-rundes, was den Matthias so ein bisschen abschwächt. Und ich habe eben Herbst-Sour-Pickles gemacht, die sind ohne Essig, dafür aber mit Koriandersamen und Kardamom, so die sind köstlich. Nicht Kardamom, Koriandersamen, Dill, Senfkörner, Pfefferkörner, Knoblauch. Genau. So, und das ist ganz gut, um das ein bisschen zu neutralisieren. Try.
Das ist also alleine, wie du das erklärt hast, dass du das alles selber gemacht hast, zeigt schon den ganz grundlegenden Unterschied zwischen uns beiden. Hut ab. Ich muss es gar nicht essen und finde schon toll, wie du dich gerade verliebt. Also ihr müsst sehen, ihr seht Barbie ja, ihr kennt ja Fotos und Bewegtbilder. Sie hat, als sie es eben erklärt hat, mit einem, wie soll ich sagen, verzückten Lächeln auf diese kleinen, wie soll ich sagen, so ein Stückchen Schwarzbrot und ein Stück Fusch und Zwiebeln drauf. Aber so wie sie es erklärt hat, war es mehr. Und jetzt esse ich es.
Und es ist auch mehr, es ist geil.
Ich sage, da steckt halt Liebe drin. Das ist wirklich, ich stehe in der Küche. Und das ist nicht, that's not show, das ist keine Erfindung. Ich stehe wirklich in der Küche und ich bereite diese Dinge mit Liebe zu. Und ich stelle mir die Gesichter vor von den Menschen, die das essen. Und dass ich die damit glücklich mache und so. So, ja. It's very that. Ich entschuldige mich bei allen Leuten, die wie ich unter Misophonie leiden, die uns jetzt beim Schmatzen zuhören müssen. Aber sorry.
Ich würde euch eine Packung Salzstangen aufmachen.
Bei mir.
Du hast mich auch schon mal zum Essen eingeladen und das war nicht schlecht.
Ja, ich habe ja so 3 Angeber.
Eine Wassermelone Gazpacho?
Ja, ja.
Die war gut.
Das ist auch lecker. Ich kann so 3-4 Sachen richtig gut und das ist es. Davon lebe ich seit 35 Jahren. Es ist scharf, das Öl.
Ja, aber so hinten raus. Ich finde, es ist keine, nicht so eine offensive Schärfe, die dir so alles verbrennt, sondern es ist so eine
Wärme. Heaven. Thank you. Very nice. Mhm. Also, ich bin ja eh so ein Fischmaul als Küstenkind. Ich weiß noch, dass ich mit meiner Oma immer durch Berlin und dann immer. Es gab einen Fischladen, wo wir Fisch kaufen durften, weil alles andere war nicht frisch genug.
Ach echt?
So, nee. Also Fisch durfte man ja eigentlich nur an der See essen und eigentlich auch nur frisch, also ist noch so eine, ich konnte noch nicht sprechen und wir waren, also nicht so richtig, und wir waren im Urlaub an der Ostsee und ich war verliebt in den Bollerwagen. Also,
ich bin mit dem Bollerwagen.
Also hat man mich Fisch kaufen geschickt mit dem Bollerwagen und ich konnte aber die Zahlen noch nicht genau auseinanderhalten und deswegen habe ich statt 5 Kilo Sprotten mit nach Hause gebracht und habe natürlich anschreiben lassen, weil ich nicht genug Geld dabei hatte. Und dann hat das gesamte Altenheim, in dessen Gästewohnung oben auf dem Dach wir immer Sommer urlaubten, 2 Tage lang Sprotten gegessen und alle fanden es toll. Und ich konnte danach die beiden Zahlen auseinanderhalten. Das war auch schön.
Mir fällt noch was ein, wo ich vielleicht Liebe zum Essen im weitesten Sinne. Ich war am Wochenende bei meinen Eltern und bin Pilze sammeln gegangen alleine. Ach, weil ich schön finde, in ein verbotenes Waldstück zu gehen, wo keiner rein darf, weil super Naturschutzgebiet. Dadurch stehen da natürlich noch viele Pilze jetzt. Und dieses durch diesen Wald stapfen und zu suchen, weil die sieht man ja fast nicht in den Blättern. Man muss ja wirklich richtig gucken. Das macht Spaß irgendwie. Das hat mir gut gefallen. Und danach die dann auch zu putzen und in die Pfanne zu schmeißen und zu essen, ist ein schöner Moment gewesen.
Ja, ich finde, es gibt doch kaum was, was geiler ist, als in Butter gebratene Pfifferlinge, die frisch sind.
Ja, das waren jetzt Steinpilze und Maronen, aber es war trotzdem auch super lecker.
Aber
ja,
ich finde halt generell so, also jetzt nicht nur das Beschaffen, aber auch das Zubereiten von Essen hat für mich halt was total sozial Bindendes. Es hat was Familienbildendes, was Community-Bildendes.
Ne, ja, wenn man zusammen halt in der nicht. Küche also meine Mutter saß daneben, hat nicht mitgegessen, hat gesagt, vergiftet ihr euch ruhig beide, ich gucke euch dabei zu. Sie hat nichts gegessen, aber.
Nee, wir haben das.
Aber auch, also es gab nie so, dass man zusammen in der Küche saß und so zusammen was gemacht hat, weil das ist.
Nein.
Also auch, ne, so, so wir bankrott, Kinder werden, wir waren nein. als
Familienkochen gab es bei mir
nicht. Aber das gab es immer.
Kenne ich nicht.
Schade. Ja, wir haben ja dadurch, dass es.
Dadurch fehlt es mir.
Hm. Wir haben ja dadurch, dass es im Osten so wenig zu kaufen gab, wir haben unglaublich viel, also, so, das ist alles eigentlich eine Generation vor mir im Westen, aber wir hatten immer eingewecktes Obst zu Hause und wir hatten immer irgendwie Äpfel aus dem eigenen Garten im Keller und Kartoffeln auf einer Stiege und so. Also so diese ganze, was eigentlich wirklich nur noch unsere Großelterngeneration kennt, das kenne ich alles noch von zu Hause. Oder irgendwie für 2 Wochen im Jahr hing die Wohnung meiner Oma halt voller Apfelscheiben, die getrocknet wurden. Das ist so, damit
meine Oma hatte so einen Keller. Und da waren auch Weckgläser drin, ja. Also sie hat Mirabellen eingeweckt, Pflaumen eingeweckt.
Ja.
Und die hat halt einen Kartoffelkeller und da lagen die Kartoffeln halt auch über den Winter. Ja. Und Äpfel, ich wusste, also wenn man mir heute sagen würde, Äpfel halten sich monatelang im richtigen Keller, würde ich dir sagen, du spinnst. Stimmt aber.
Aber Äpfel, nicht die Äpfel, die es im Supermarkt gibt.
Nee, natürlich nicht, aber die hatte so Postkorb und so Zeug.
Ja, ja.
Und ne, zur Not, wenn die ein bisschen eingeschrumpelt waren, hat sie ein bisschen Wasser gelegt und dann waren die wieder prall. Das war crazy.
Ich habe jetzt wieder 3 Marmeladengläser mitgekriegt mit Himbeermarmelade oder Gelee und Holunderbeergelee. Das ist auch alles das, was meine Mutter macht.
Ja.
Ja, die nutzt das, was der Garten hergibt und macht daraus was Nährendes. Ja, es ist toll, der Geschmack ist lecker, aber ich würde es jetzt nicht selber machen zum Beispiel. Ich würde jetzt nicht mich da hinstellen und so ein Himbeergelee kochen oder so. Das würde mir gar nicht einfallen. Würde ich nicht machen. So ja, ich weiß. Also und ich bin da ein bisschen neidisch, dass man da so eine Kraft und so was Schönes und Verbindendes und Wertschätzendes draus zieht. Aber ich bin eben der, ja, dann doch eher Spaghetti und vielleicht, also eine immerhin selbstgemachte Soße, aber auch für 2 Tage, damit ich nicht 2 Tage hintereinander kochen muss.
Na, ich ich habe gemerkt, dass ich in jeder Kultur die Arme-Leute-Küche am geilsten finde. Hm. Also es geht nichts über eine wirklich geile selbstgemachte Nudelsoße mit den richtigen Nudeln, das ist schon geil. Es geht nichts über frisches selbst, also entweder selbst oder von einem wirklich guten Bäcker, der es noch macht. Ja. Brot mit ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Salz, das ist super geil. Und selbst irgendwie in Lateinamerika, also irgendwie, wir hatten kurz überlegt, ob wir die Folge mit Was bin ich anfangen, irgendwie, was bin ich für ein Gericht? Ich wäre eine Enchilada.
Ja, ich kann das nicht, ich wüsste jetzt nicht, ob ich das so eingruppieren kann. Im Prinzip bin ich ja für alles offen, ich bin ja auch mit dir mal mitgegangen und das ist überhaupt, was wollte ich noch erzählen, wo mir der Unterschied zwischen uns beiden, Barbie, jetzt so klar wurde, war, als du mich mal mitgenommen hast zu einem besonderen Koch, der eine bestimmte Art von Rindfleisch in so Überraschungs-Guerilla-mäßig taucht er in verschiedenen Küchen in Berlin auf und macht dann einen Tag Pop-up. Wie hieß das Essen?
Also es waren Ramen.
Ramen, genau. Das ist ja im Prinzip langgegartes Rindfleisch.
Nee, also Ramen sind die Nudeln, aber...
Ach so, ich meine jetzt aber dieses
Genau, also Fleisch Birria dazu. Ist das, was eigentlich ein Stew ist, ein Eintopf ist, was langgegart ist, lang geschmort wird.
So.
Ein Rind und er macht eben, also Foodie Tinam nennt er sich auf Instagram, der macht ja eigentlich Ramen, aber der arbeitet in diesem Taco Place in der Pfefferbank und am Sonntag, wenn die Birria machen, serviert er das mit seinen Ramen zusammen. Und
so. Das ist sensationell. Genau, dazu hast du ja. mitgenommen. So.
Aber und eigentlich auch
es war im Prinzip, es war ein Teller mit Nudeln und Rindfleisch, sag ich jetzt mal so, und es hat gut geschmeckt so. Und ich habe das so gegessen, ja, hat gut geschmeckt so. Und die Schlange war ja einmal um den ganzen Block, es war ja irre, da waren ja irgendwelche Leute, die haben das fotografiert und sofort online gestellt, dann kamen wieder 100 neue, also es war vollkommener Wahnsinn, aber wir haben uns nicht irritieren lassen, wir haben es gegessen, war lecker. So. Und dann hast du gesagt, und da bin ich ja, da ist mir ja das Essen im Hals stecken geblieben, merkst du eigentlich, wie das Rindfleisch so an den Zähnen kleben bleibt? Und ich so, mit der Zunge so zwischen den Zähnen, so, ja. Ja, das ist ja das ganz Besondere, wenn das so fermentiert ist, dass das irgendwie am Zahnschmelz hängt bleibt. Oder irgendwas hast du erzählt. Und ich immer so, oh Gott, wie peinlich, ich weiß überhaupt nicht, wovon redet die denn da? Das ist einfach nur Fleisch, das bleibt hängen an Zahn, fertig, aus. Nein, es war das ganz Besondere. Und sowas spürst du als Genuss sozusagen, als Zeichen, wie gut dieses Fleisch nun geworden ist. Und ich habe es überhaupt nicht begriffen. Und das ist der Unterschied.
Fermentieren finde ich übrigens keine so leckere Art.
Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort war.
Ich habe auch ein Island-Trauma mit fermentiertem Haifisch. Der war wirklich widerlich. Okay,
nein, aber ich bin momentan gerade, habe auch experimentiert mit koreanischen Sachen und am Anfang war ich da so ein bisschen on the fence. Aber bin mittlerweile auch verliebt in Kimchi und mit Kimchi kann man tolle Sachen machen, das ist ja nun auch fermentiert. Also schöne Sachen.
Ja, Kimchi ist jetzt nicht die Transe von Drag Race.
No,
Kimchi
ist...
aber die hieß auch so.
Genau, weil die aus Korea kommt.
Danach.
Ach, genau.
It's a fermentierter
Kohl eigentlich.
Ja, aber fermentiertes Gemüse ist nochmal was anderes als fermentiertes Fleisch. Mm. Also fermentiertes
Fisch.
Es kommt drauf an. Also es gibt so fermentierten Hering, den ich auch ganz geil finden kann. Also.
Okay. Also genug von uns.
Ja.
Jetzt geht's ja um kulinarische, wie auch immer, kulturell angehauchte, filmische, mit Essen in Verbindung zu bringende Meisterwerke, die wir euch jetzt vorstellen wollen.
Wir haben uns überlegt, wir machen Filme, wo Essen eine Rolle spielt.
So.
Ich hätte 3 Folgen zu dem Thema machen sollen, vielleicht ist das auch die erste von vielen, mal gucken, aber mir sind 100 Sachen eingefallen, die ich hätte machen wollen, ich habe mich dann aber, weil ich auch glaube, dass die Gays das gerne hören wollen, für Julia Child entschieden, also ich werde über Julia Child sprechen, nicht an einem Film jetzt speziell erzählt, weil Julie and Julia, diesen Julia Child Film mit Meryl Streep, den fand ich so lala, aber ich rede mehr über die Person. Paul, du sprichst über...
Ich rede über einen Film, der Fresh heißt und eine Satire auf Food Culture ist. Ich wollte eigentlich über The Wedding Banquet reden, aber den gibt es gerade nirgends. Es tut mir sehr leid. Das ist aber Fresh. The Wedding Banquet ist ein toller Film, der sich auch mit Essen beschäftigt. Ein Meisterwerk von Ang Lee und ein 35 Jahre alter Homo-Film, den man mal gesehen haben sollte, aber gerade nicht kann in Deutschland. Deswegen habe ich mich umentschieden. Fresh ist eine Satire über Kannibalismus und Food Culture.
Mhm. Nice. Und ich wollte eigentlich nur das Kochbuch von Antonini? Weißt du welcher?
Von Das Kochbuch!
Ja, weil da ist er oft oben ohne auf schönen Fotos dargestellt und das hat mich doch sehr animiert, dieses Kochbuch einmal durchzublättern. Aber dann habe ich mich doch einmal auf Pauls Tipp hin, weil ich habe wie gesagt, ihr habt es schon herausgehört, Essen ist jetzt nicht so mein super Thema. Und ich habe versucht, der Dieb, der Koch, sein Liebhaber und noch irgendwas. Seine Frau und der Liebhaber zu gucken. Den habe ich früher toll gefunden, das weiß ich noch, in den 90ern. Und den habe ich in einer halben Stunde abgebrochen. Das ist unguckbar geworden, also so langweiliges Gewäsch. Und die Kostüme von Gautier reißen es auch nicht raus und so. Und dann habe ich einen Tipp von Paul angenommen, über den ich reden werde. The Cake Maker, der Konditor aus Berlin auf Deutsch.
Der Kuchen.
Der aber auch, ich habe Konditor jetzt gelesen. Und auch so, erzähle ich ein bisschen drüber. Aber dann gab es eine Serie, die ich im Zuge der Recherche irgendwie gefunden habe. Und die hätte ich auch mit Begeisterung geguckt, wenn jetzt nicht das Thema Essen gewesen wäre, mhm, weil die so geil ist.
Und weil der Typ hat das auch.
Auch, aber auch die Serie toll, erzähle ich später mehr. Die heißt The Bear, der Bär.
The Bear. Okay, wer fängt an?
Fang du an. Du bist die Super-Expertin.
Ich bin hier, aber, also ich habe, das ist das Problem.
Bevor du anfängst, ja, haben wir ein Lieblingskochbuch?
Schwierig. Also Mastering the Art of French Cooking, Julia Child, ist natürlich ein Meisterwerk, das ich hier stehen habe, aus dem ich aber selten was koche, weil es halt auch so ein bisschen so einen Zeitstempel hat. Ne? Viele Dinge da drin würde man heute einfach, finde ich, zu aufwendig, finde ich zu antiquiert auch so ein bisschen, aber es ist natürlich, wenn du, es ist ein bisschen, als würdest du im Cordon Bleu kochen lernen, ne, wenn du dir das Buch wirklich zu Herzen
nimmst. Das Aspie-Kapitel können wir definitiv überspringen.
Zum Beispiel. So. Aber das Bœuf Bourguignon zum Beispiel von Julia Child kann man nach wie vor machen. Ich habe, Marcel Hasan steht bei mir in der Küche, also ich habe viele Kochbücher im Wohnzimmer stehen, aber ich habe nur zwei in der Küche. Marcel Hasan ist eins davon. Die hat zum Beispiel eine Tomatensauce, die nur aus drei Ingredients besteht, also wirklich nur aus Tomaten, Zwiebeln und Butter und ein bisschen Salz. Und die ist sensationell, ist eine der besten Tomatensoßen, die ihr je essen werdet. Die hat auch eine tolle Bolognese da drin. Das liebe ich sehr. Und ansonsten, naja, Otto Lengi.
Ja, Otto Lengi ist simple
jeder,
und Otto Lengi
ist gut machen. Otto Lengi ist super. Ich habe aber auch zum Beispiel große Liebe zwischendrin immer wieder für Jamie Oliver, weil der sich natürlich überall bedient. Ne? Der geht in jede Kultur, nimmt sich da was und macht dann ein Buch, das sich gut verkauft. Und auch da sind tolle Sachen. Das Ossobuco von Jamie Oliver ist ein Traum zum Beispiel.
Ich empfehle hiermit ein Kochbuch.
Aber auch von Monsieur Wong. Wenn man aus Berlin ist, das Monsieur Wong Kochbuch, genau, ist nicht doof.
Ich empfehle ein Kochbuch, ganz einfach, weil es eine wunderbare Einführung in die palästinensische, israelische Küche ist. Das heißt einfach das Jerusalem-Kochbuch. Mhm. Es hat so ein bisschen Otto Lengi-Einschlag. Es ist alles sehr einfach und hat wenige Zutaten. Aber es ist perfekt. Und wer sich für diese Art von Küche generell interessiert, kann das Neni-Kochbuch, mein Lieblingsrestaurant in Berlin, auf dem 25 Hours obendrauf, wo ich auch meinen Geburtstag feiern werde dieses Jahr.
Ich denke, du spendest.
Das mache ich auch, aber essen gehe ich trotzdem. Und
das genervte Korrektiv von der Seite, ich lieb's.
Nein, alles gut, alles gut. Ich gehe, also ich feiere meinen 50. Geburtstag sehr klein. Ich gehe mit vier Leuten 2 Stunden lang im Neni essen, weil ich das da sehr liebe und weil die so eine Essenskultur haben, die viel darin besteht, dass 50 Schüsselchen auf dem Tisch stehen und man sich alles teilt und man mit den Fingern isst, und das finde ich super.
Ja, das mag ich auch. Da kenne ich hier Osmans Töchter. Das ist auch ein tolles Restaurant, wo 1000 kleine, ja, Kochbuch. Ich bin durch Biolek, da war ich bei der Produktion der Bücher, und da habe ich die in der Küche stehen und habe schon mindestens 5 nachgekocht, die dann auch so, also da kann man wenigstens sagen, so wie es da drin steht, ist es so viel Dove erklärt, dass es dann auch so schmeckt, wenn man sich in die Mengenangaben hält, dass es lecker ist. Aber ich habe da jetzt kein besonderes.
Aber die waren damals, das erinnere ich auch noch, das war, also Alfredissimo, das war die Kochsendung, die Bücher dazu waren damals schon auch so ein Gamechanger in Deutschland. Also haben auch,
ja,
die,
der hat Julia Child geklaut und auf den deutschen Markt gebracht.
Die deutschen Nachkriegshausfrauen haben dann gedacht, na Mensch, wenn ich da jetzt mal eine Sahne dran kippe. Und
der war der erste in Deutschland, der das so populär gemacht hat, übers Fernsehen, wie Julia Child in Amerika, und das erzählst du uns jetzt.
Ja, ich muss, ihr werdet sehen, ich habe die Mädels, die hier sitzen, sehen, dass ich habe mehrere Seiten zu viel geschrieben und ich habe es nicht chronologisch geordnet, und ich habe natürlich aus verschiedenen Quellen das. Das heißt, es wird zwischendrin etwas konfus sein, aber ich versuche jetzt über Julia Child zu sprechen. Wenn man Julia Child mit einem Satz zusammenfassen will, würde man wahrscheinlich sagen, she is a housewife on steroids, weil sie war, ne, alles war zu groß, zu viel, zu laut. Die war 1,88 groß. Sie war wirklich, wirklich laut.
So Pferd,
sie
hatte so eine, könnte man sagen.
Voll. Ja, voll. Brauereigaul. Hatte eine sehr laute, taubenähnliche Stimme. Meryl Streep hat das ja in dem Film ganz gut nachgemacht. Das war halt immer, ich war immer da oben. Bon Appetit. My name is Julia Child. So das.
Also, sie war ein Typ.
Totaler Typ. Ja. Sie war überhaupt keine schöne Frau im klassischen Sinne. Sie war, als sie angefangen hat, populär zu werden, als sie angefangen hat, Fernsehen zu machen, vor allem war sie zu alt, sie war in ihren 50ern, aber sie war halt die erste Frau, die das gemacht hat im amerikanischen Fernsehen. Sie hat den amerikanischen Menschen, die zu dieser Zeit echt einfach, also kollektiv Scheiße gefressen haben. Natürlich gab es in Amerika Communities, die gut gegessen haben, aber so ne, die breite Masse, die breite weiße Masse vor allem, hat sich einfach scheiße ernährt. Die haben TV-Dinners gefressen, die haben Convenience-Zeug gegessen, aus der Tiefkühltruhe aufgetaut, sich vor den Fernseher gesetzt und das war's dann. Die haben Aspik Gelatine-Puddings mit Marshmallows drin zum Nachtisch gegessen. Es war einfach alles super widerlich. Und da kamen sie halt rein und hat den Amis französische Küche nahegebracht. Und es ist, und da sind sich auch, sie wird ja von manchen belächelt, auch von großen Sterneköchen manchmal belächelt, aber da sind sich dann trotzdem alle einig. Sie hat, was die Essenskultur angeht, war das so ein Cultural Reset. Also die hat was geschaffen, einen Unterschied gemacht in der Art, wie die Amerikaner sich ernährt haben und wie sie Essen wahrgenommen haben, der bis heute nachwirkt. Ist einfach so. So. Julia Child ist geboren worden in Pasadena, California 1912. Sie hat gerne gesagt, dass sie aus der Mittelschicht kommt, was glatt gelogen war. Also sie kommt aus einem sehr privilegierten Haus. Die Mutter war eine Papiererbin, eine Heiress. Der Vater war Princeton-Absolvent. Also denen ging es sehr, sehr gut. Der Vater war staunch Republican, also sehr, sehr rechts tatsächlich, sehr konservativ. Sie war die älteste von drei Kindern. Kam dann noch ein Junge und ihre jüngste Schwester kam noch hinterher. Sie wurde da reingeboren, in ihren eigenen Worten hat sie gesagt, Frauen hatten damals keine Perspektive, also nicht in den Kreisen, aus denen sie kamen. Man hat halt irgendwie eine Schulausbildung absolviert, weil das halt eben so vorgesehen war, dass man jetzt nicht irgendwie so ganz doof ist, weil man hat ja Geld. Aber eigentlich wurden die Dinge für einen entschieden, der Lebenslauf wurde für einen entschieden und hätte sie den Weg verfolgt, den ihr Vater für sie vorgesehen hätte, wäre sie auch wieder in eigenen Worten eine Alkoholikerin geworden, die irgendwie mal Golf spielt am Nachmittag, aber das wäre es halt auch gewesen. Und das war für sie nicht interessant. Also sie hat relativ früh, sie war auf dem Internat, sie ist dann ins College gegangen, hat einen kulturhistorischen Abschluss gemacht. Und der Vater wollte halt, dass sie verheiratet wird, hat da irgendwie auch tolle Jungs für sie ausgeguckt und sie hat ihm gesagt, nö, das interessiert mich nicht, das interessiert mich nicht. Irgendwie habe ich das noch nicht gefunden, wofür ich brenne. Und dann kam der Krieg tatsächlich. Also sie wollte eigentlich Schriftstellerin werden, ist auch kurz nach New York gegangen, hat da für irgendeine Werbeagentur getextet, aber das war alles nichts. Und dann kam der Krieg und dann hat sie sich irgendwie gedacht, ja, ich bin patriotisch genug, meine Familie hat mich auch so erzogen. Sie war damals wohl auch noch Republikanerin irgendwie. Sie hat dann versucht, sich zu enlisten, also sie wollte zur Armee tatsächlich, war aber eben mit 1,88 viel zu groß, sie war abgelehnt worden und dann hat der OSS, der es gibt dafür ein Wort, wenn man das ausspricht, das ist nicht der Secret Service, sondern der Service, der eben dafür sorgt, dass alles im Ausland irgendwie reibungslos läuft. Mit Agenten zu tun, sie hatte mit Spionen zu tun, während Kriegszeiten noch, also sie hat dafür gesorgt, dass alles rund läuft, da ist sie dann genommen worden, weil sie eben auch ein kluges Mädchen war und schreiben konnte und so und denken konnte und hatte sich ein System ausgedacht, weil man ein großes Problem hatte in der Abwehr der deutschen U-Boote. Man musste die deutschen U-Boote in Schach halten und hatte dafür unter Wasser so Bombenfelder gelegt mit so Unterwasserbomben und hatte das Problem, dass da immer neugierige Haie dazwischen geschwommen sind, weil sie gucken wollten, was da los ist. Und dann haben die ganzen Dinger hochgejagt und sich damit auch selbst. Und dem wollte man entgegenwirken und dann hat man Julia Child den Auftrag gegeben, sich dazu was einfallen zu lassen. Und das ist die Geburtsstunde ihrer Küchen, ihrer kulinarischen Arbeit, weil sie eben sich dann was ausgedacht hat, was man kochen kann, was super eklig ist, was so widerlich ist, dass man es dann, wenn man ins Wasser kippt, das an diesen Bombenstellen, das ins Wasser kippt, dass die Haie da nicht hinkommen. Das wird bis heute benutzt anscheinend.
Okay, ja. Haben sie in der Ostsee gerade leider vergessen bei unserer Pipeline.
True.
Oh Gott.
Das war das erste Ding. Und dann war sie halt im Zuge dieser Tätigkeit war sie dann für das Office of Strategic Services, so nennt sich das, war sie dann auch weltweit unterwegs. Sie war dann eine Weile in Sri Lanka stationiert und später auch in China. Und in Sri Lanka lernte sie dann ihren späteren Mann kennen, Paul Cushing Child. Der war 10 Jahre älter als sie und der war Jahre vorher hat er in Paris gelebt als Künstler, als Poet und hat da, also kommt auch aus einer Familie, wo Essen eben eine riesengroße Rolle gespielt hat. Die ganze Familie mochte Essen gerne, die hat sich, haben sich mit Weinen beschäftigt, die haben sich darüber ausgetauscht, wie Dinge zubereitet worden sind. Und das war in ihrer Welt halt, kam das gar nicht vor, ne? Die ist mit Köchen groß geworden, in der Familie hat keiner gekocht und die waren halt so super waspy. Da wurde über Essen nicht geredet, über Politik nicht geredet, über Sex nicht geredet, über Geld nicht geredet, das war alles, das machen arme Leute.
Sie kannte gutes Essen.
Da noch nicht. Da noch nicht. Also sie kannte halt das Essen, was man da, die Mutter kam aus Long Island und das kam auf den Tisch, das mussten halt die Hausangestellten kochen, aber das war halt alles nicht besonders so und erst durch die Ehe mit Paul, sie haben 46 geheiratet.
Da war sie auch schon alt für eine heiratete Frau.
Ja, ja, also die alle waren schon weggeheiratet und sie war so das Überbleibsel. 34. Ja, aber erst durch die Ehe mit Paul hat sie, die konnten sich am Anfang auch gar nicht leiden, aber erst durch die Ehe mit Paul hat sie eben Freude und auch das Sinnliche am Essen schätzen gelernt und hat durch ihn erst gelernt, dass da irgendwie was Tolles dabei sein kann. Der war auch eben in Staatsdiensten unterwegs und 48 sind sie dann, also 2 Jahre nachdem sie geheiratet haben, sind sie nach Paris, weil er dort eine Stelle angenommen hatte und haben da eine ganz tolle Penthouse-Wohnung in so einem ganz alten Gebäude bezogen und in Paris hat sie, das ist überliefert, sie hat da in Interviews öfter drüber gesprochen, es gab ihr erstes Essen, das sie gegessen hat in Frankreich, war im Restaurant La Couronne in Rouen und da hat sie eine Sole Meunière, also eine Scholle Meunière gegessen, das war ihr erstes französisches Essen mit ein paar Austern, das ist eine melierte, leicht melierte Scholle mit brauner Butter, Petersilie und Zitronensaft. Und das war für sie wie so ein spirituelles Erlebnis. Also da haben sich ihr alle Sinne eröffnet und sie hat zum ersten Mal Essen geschmeckt, das so schmecken kann. Und sie hat da gesessen an diesem Tisch, sie hat fast geweint und war so, oh mein Gott, so kann Essen also sein. Ich bin total verliebt in dieses Land, ich bin total verliebt in dieses grundsätzliche kulinarische Interesse, was Franzosen irgendwie in der DNA haben, womit die groß werden. Ihr werdet das selber wissen. Ich habe so viele französische Freunde, wo ich immer wieder die Ohren anlege und mir denke, Alter, wie kann das sein? Du gehst mit denen in den Supermarkt und die können dir am Weinregal die Jahrgänge raussortieren, die gut sind und sagen, welches Anbaugebiet zu welchem Jahr, wo man da kaufen kann, welcher Käse dazu passt und so. Das haben wir Deutschen nicht. Mm. Ne? Es ist wirklich ein großer Unterschied. Und da hat sie sich rein verliebt. Und naja, ich meine, er ist arbeiten gegangen, sie hatte nichts zu tun. Sie wollte aber auch nicht die doofe Hausfrau sein, die zu Hause bleibt und hat dann eben inspiriert durch dieses Erlebnis im La Couronne, hat sie gedacht, naja, was will ich kochen? Ne? Guck ich mal. Und hat sich dann umgetan. Und es gab eine Klasse im Cordon Bleu, das ja bis heute eine, das Cordon Bleu ist bis heute eine der weltbesten Kochschulen, wo viele, viele wichtige Leute gelernt haben und gelehrt haben. Und
die hatten, zum Beispiel.
Die hatten, genau. Und die hatten damals eine Klasse für GIs, also für Leute, die eben an der Front waren, die ein Recht hatten, mit irgendeiner Berufsausbildung zurück nach Amerika zu kommen, gab es eine Klasse für GIs. Und sie war da eben die einzige Frau natürlich, die in dieser GI-Klasse mitgekocht hat, mitgelernt hat und hat dann da in relativ kurzer Zeit also sie hat, ne, sie hat die Handwerkstechniken gelernt, hatte am Anfang so ein bisschen Struggle, aber hat dann auch gegen den Widerstand der Institutsleitung, Madame Brassard, die ist, wird auch in dem Film so ein bisschen verrissen, hat sie dann irgendwann ihren Abschluss da gemacht und hat da eben kochen gelernt. Ist da morgens hin, ist dann mittags nach Hause, hat für ihren Mann einen fancy Lunch gekocht, hat dann mit ihm geschlafen, jeden Tag. Das war wichtig. Also jeden Mittag wurde erst gegessen, dann wurde gebumst und dann ist sie wieder in die Schule zurück. Und da hat
ich würde sie das, es ja umgekehrt machen, aber egal.
Na, sie musste sich um ihren Darm keine Sorgen machen, ob der voll ist oder nicht. Nehme ich mal an. Ja, aber so fing das an. Und dann hat sie da über diese Kreise, hat sie dann 2 andere Köchinnen kennengelernt. Wo sind die Namen? Ich habe sie irgendwo aufgeschrieben. Simka hieß die eine und Louisette Bertoll die andere. Und das waren 2 französische Frauen, die versucht haben, ein Kochbuch über französische Küche für die Amerikaner zu schreiben, weil klar war, viele Amis waren in Frankreich stationiert, die gingen nach Ende des Zweiten Weltkriegs zurück nach Amerika, hatten gutes Essen gegessen und wollten, so dachten die, wollen bestimmt, wenn die in Amerika sind, wollen die wieder französische Küche essen. Und wir müssen ein Kochbuch schaffen, was französische Küche für die Amerikaner nachkochbar macht. Und die waren aber schon lange damit beschäftigt und nichts hat so richtig funktioniert. Und dann kam eben Julia Child dazu und dann haben sie gedacht, A, bist du organisiert, B, kennst du die amerikanischen Produkte, die wir nicht kennen, die wir vielleicht darin verwursten können und C, können wir dich einfach auch benutzen, damit wir einen Zugang haben zum amerikanischen Volk. So, wir können es über dich vermarkten. Und das fand sie gut. Und dann haben sie angefangen, an diesem Buch zu arbeiten. Es hat 12 Jahre gedauert. Wow. Sie ist mittlerweile auch zurückgezogen nach Amerika. Es hat 12 Jahre gedauert, bis sie fertig waren mit dem Ding. Es waren dann 756 Seiten oder so. Weil der Prozess halt auch so lang war. Ne? Es gab ja keine, die hatten keine E-Mails oder so. Ne? Das musste, jedes Rezept musste getippt werden. Dann hat die eine das zur nächsten geschickt. Das hat 2 Wochen gedauert. Dann hat die es gelesen, hat ihre Anmerkung getippt. Dann ging es zurück und so weiter und so fort. Es
musste nachgekocht werden, ob es auch funktioniert.
Genau. Und sie war da minutiös. Sie war so eine, sie sagen, sie ist so eine Chemikerin gewesen. Sie hat wirklich alles 100-mal probiert, bis sie jede Ingredient wirklich gepasst hat. Die hat dich an die Hand genommen. Ich habe das Kochbuch ja hier. Die erklärt dir jeden kleinen Schritt. Das ist ja ganz oft in Kochbüchern so, dass in Rezepten, die sagen dir, und wenn das Wasser so aussieht, dann kippst du das da rein. Die hat dir halt wirklich gesagt, wie viele Minuten, wie lang es braucht, wie das Wasser, wie es sich anhört und so. Ja.
Genau, der empörendste Satz in jedem Kochbuch. Und dann pochieren sie ein Ei.
Genau.
What?
Tschüss. Ja, genau. Und sie haben das dem ersten Verlag angeboten und also das über Umweg, aber ist wurscht. Und der Verlag hat gesagt, ja super, wir finden das total interessant, schicken Sie uns das Manuskript, die schicken das Manuskript, die lesen es durch und sagen, ja okay, das ist viel zu lang. Ne, das ist wie eine Enzyklopädie, es ist wie ein Lexikon. Kein Mensch, die Hausfrauen, die wir kennen, fühlen sich davon erschlagen. Die wollen Betty Crocker, die wollen einfach schnell auftaubar, das ist alles viel zu viel. Und dann war sie sehr demoralisiert, sie, ne, weil sie haben da 12 Jahre drauf hingearbeitet. Er hat parallel seine Stelle verloren, weil er eben vor dem McCarthy-Ausschuss gezogen wurde, weil ihm unterstellt wurde, er sei Kommunist und homosexuell. Beides, also zumindest das eine hat nicht gestimmt, er war nicht homosexuell. Über das andere kann ich mir kein Urteil erlauben. Aber sie waren beide so an, also es war so, wenn es jetzt nicht passiert, wann dann? Sie war ja auch schon alt und so. Und auf jeden Fall haben sie dann den Knopf Verlag oder Knopf, wie man in Amerika sagt, die haben dann das Manuskript in die Hände bekommen und eine Redakteurin, eine Lektorin hat das, da hat dann sehr dafür gekämpft, dass das durchgebracht wird. Das Buch wird endlich veröffentlicht und es ist ein Riesenerfolg. Die Amis sind super drauf eingestiegen, alle sind ausgerastet, die Amis wollten plötzlich französisch kochen und fanden dieses Buch toll. Und dann ist sie in ein paar Fernsehsendungen eingeladen worden, um Promo zu machen für das Buch. Und da passierte es, dass sie auf einem kleinen Regionalsender eingeladen wurde und hat dann am Abend vorher angerufen und gesagt, aber oh, mein Name ist Julia Child und I'm requesting, ich brauche ein Hotplate für morgen, weil ich muss kochen. Und dann sagen sie, Frau Child, das ist eine Literatursendung, bei uns kocht man nicht. Und sagt sie, ja, ich brauche aber trotzdem die Hotplate und so, morgen hätte ich die gerne. Und dann hat sie halt live ein Omelette gemacht, ein französisches Omelette mit einer Omelettepfanne. Und A Star Was Born. So, die Leute sind ausgerastet, weil sie halt so ein Charakter war, weil sie halt larger than life war, viel zu groß, viel zu schrill, all diese Dinge.
Und vorher im Fernsehen noch nicht gekocht wurde.
Also es gab kleine Sachen, ja, wo im Fernsehen gekocht wurde, aber nie auf mit dieser Leichtigkeit, ja, auch mit dieser Nahbarkeit.
Genau. Und der
auch
Freude und Liebe, ja, die ja, aus dem sprach.
Ja, es war aber auch wenige Jahre vorher, das Zeitalter gewesen, über das Truman Capote geschrieben hat, eine gute Frau, eine gute Köchin in Amerika ist eine Frau, die sich beim Dosen aufmachen nicht in die Finger schneidet.
Ja. Ja, very that. Very that. Und ich glaube, also sie hat ja dann was gemacht, was revolutionär war. Sie haben halt eben live Real-Time-Kochsendungen gemacht. Also sie hat jetzt nicht das Bœuf Bourguignon die ganzen 6 Stunden gemacht, aber sie haben halt, ne, alles, was sie gemacht haben, war live. Es war live, also ne, das wurde nicht geschnitten.
Aber auch der klassische Biolex-Satz, ich habe das schon mal vorbereitet, wurde da geboren.
Sure, also, aber
ja, es aber war der halt, hat das auch live gemacht. Das musste in einer halben Stunde hin.
Und es wurde nicht geschnitten. Das ist halt das Ding. Also wenn sie Fehler gemacht hat, waren die Fehler on tape. Ja. Und das hat sie halt auch very relatable gemacht. Das heißt, die amerikanischen Frauen hatten auch diese Angst mit ihr nicht, die sie sonst hatten bei irgendwelchen Superköchen, die da halt irgendwie ziehst du es aus dem Ofen und dann ist jetzt hier, der Fisch sieht jetzt so und so aus. Das hattest du halt mit ihr nicht. Dass, wenn das Omelette schief war, dann war es halt schief und dann sagt sie, oh, I didn't have the conviction that you need to have when you do an Omelette. So. Und dann musst du es halt irgendwie anders machen. Heute gibt's Roasted Potatoes mit Ei. Und ne, das war nahbar und die Leute haben sich in sie verliebt und das war toll. Und dann hat sie über 20 Bücher in den nächsten Jahren verkauft, ist irrsinnig erfolgreich geworden, wurde a Cultural Icon, die war die Madonna der Kochshow damals. Also ja, du musstest nur Julia sagen, und jeder wusste, wer sie war. Und die war ihr
eigener Brand.
Ja, voll, absolut. Also, voll. Ja. Und das war halt auch alles in the family. Ihr Mann hat sie dann, das ist halt auch so revolutionär, dass der Mann sich zurückgestellt hat. Das sagt, es gibt diese tolle Julia Child Doku auf Netflix, ich packe die in die Shownotes. Und da ist eine Zeitzeugin, die beiden kannte, sagt dann, niemand, das gab es bis dato nicht, dass ein Mann seiner Frau dabei zugeschaut hat, wie sie ihn eclipst, also wie sie größer wird und erfolgreich wird als er. Und er hat das mit Wonne beobachtet. Er hat sie so geliebt und fand das so toll und hat alles gemacht, um diesen Stern noch irgendwie zu stützen und zu befächern. Und der war ihr Manager, der war ihr Food Photographer, der hat alles gemacht, der war ihr Assistant, der hat die Messer geschliffen, die Pfannen sauber gehalten, alles, während sie eben einfach nur ihr Ding gemacht hat. Mhm. Und das lange, lange Jahre, ne? Die ist mit 93 ist sie, glaube ich, gestorben und mit 91 hat sie noch gearbeitet. Also die hat mit 89, die Sender haben irgendwann gesagt, okay, Julia Child ist jetzt auserzählt, wir sind durch damit, die Alte ist zu alt, die sieht schlimm aus. Hat sich jetzt, ne? Ist nicht mehr wichtig. Und da hat sie gesagt, gut, wenn ihr mich jetzt reduziert, die haben sie nur reduziert, die wollten sie gar nicht kündigen, hat sie gesagt, dann gehe ich ganz. Hat ganz gekündigt, ist zu einem anderen Sender, ist dann zu Good Morning America und hat dann da eben gelernt, wie sie halt jeden Morgen live in 3 Minuten ein ganzes Gericht machen muss. Mhm. Mit 84, 89, keine Ahnung, ich habe es aufgeschrieben, ich wühle jetzt nicht durch, das erspare ich euch. Ja. Aber einfach a cultural reset. Sie war keine Feministin, aber sie hat feministische Dinge getan. Also sie hat Frauen aus der Küche, aus dem Dekorativen, aus dem ich bin still und leise und ich stelle keine Forderungen in eine Position gebracht, wo sie einfach durch die Art, wie sie war, wo sie vorgelebt hat, ich gehe anders mit Männern um und ich beanspruche meinen Platz in der Gesellschaft anders. Eine Sache, die in der Doku auch schön erzählt wird, ist, dass sie tatsächlich auch durch ihr Upbringing, ich will jetzt nicht sagen, dass sie wirklich homophob war, aber sie hat Schwule abfällig als Homos bezeichnet, sie war keine Homo-Freundin. Sie hatte viele schwule Freunde, aber sie war jetzt, ne, das war für sie schon noch so ein Ding.
Sie waren schon noch pervers.
Ja, aber sie hatte einen Anwalt, mit dem sie sehr, sehr eng war, ihr Anwalt, mit dem sie sehr, sehr eng war. Sie wusste vielleicht gar nicht so richtig, dass der schwul war, bis er an AIDS erkrankt ist. Und als der dann starb und sie sich mit der Situation ein bisschen auseinandergesetzt hat, in der schwule Männer, hauptsächlich schwule Männer damals waren, wie alleingelassen die geworden sind, wie stigmatisiert die geworden sind, hat sie von heute auf morgen alles, was sie vorher über homosexuelle Männer gedacht hat, über den Haufen geschmissen und war ab sofort die lauteste, größte Stimme, hat auch Benefits organisiert, hat sich dafür eingesetzt, hat Geld gesammelt, hat laut in den Medien darüber gesprochen, lange bevor das Schicksal.
Da war sie über 70.
Weit über 70, ja. Ich verdanke ihr persönlich nicht so viel. Ich mag die Art, wie sie kocht. Ich finde sie als Person interessant und lustig. Ich habe genau wie sie meine Küche anheben lassen. Ich habe jemanden hier rein, weil ich auch, ne, wir sind 2 Zentimeter auseinander. Ich bin 1,86, sie ist 1,88 gewesen. Habe meine Küche höher bauen lassen, damit ich keine Rückenschmerzen bekomme beim Hacken und beim Sortieren. Aber ich ziehe meinen Hut vor dieser Frau, vor dem, was sie geleistet hat, wie sie Kulinarik nach vorne gebracht hat, wie sie auch Health Trends immer wieder ausgesessen hat, wo sie gesagt hat, also ne, die 3 großen Geheimnisse der französischen Küche sind Butter, Butter und Butter. So, und Butter gehört in all ihre Gerichte en masse rein. Das hat sie alles nicht interessiert. Ich finde sie einfach nach wie vor einen wunderbaren Charakter und sie hat Dinge getan, von denen wir heute noch partizipieren als Menschen, die gerne essen. So, Punkt. Und ich will mit einem Zitat von ihr enden, das ich schön finde, auch wenn ich das nicht ganz unterschreibe. I find that if people aren't interested in food, I'm not very interested in them. They seem to lack something in the way of personality.
Ja. Ja. Die Doku ist auch toll für Nicht-Koch-Affinados wie mich. Also die Biografie von der ist super interessant.
Ja,
haben die toll gemacht, die Doku.
Finde ich auch, weil sie halt auch als Zeitzeugin, ne? als Mensch, an dem man, weil sie so lange gelebt hat, auch gucken kann, wie haben sich gewisse Dinge entwickelt, wo war die Frauenbewegung, wo war dies, wo war das. Ja, kann man da schön beobachten.
Ja, das, was ich faszinierend finde, ist, dass sie war keine politische Feministin, aber sie war halt so eine Figur wie Dolly Parton, die nämlich gesagt hat, Entschuldigung, das ist mein Geld und das habe ich verdient und das ist meine wirtschaftliche Macht. Die hatte übrigens auch Verträge also der Mann muss ein unfassbarer Manager gewesen sein, weil die hat Verträge aus der Hölle. Also jedes Mal, wenn auf irgendeinem amerikanischen Regionalsender eine von diesen hunderten Julia Childs Kochsendungen wiederholt wird, verdient irgendjemand in der Childs Family noch Geld damit, 40 Jahre später.
Das ist schlau. Pippi Langstrumpf, die sind alle verarmt.
Right.
Ja, die wurden ja auch am Anfang nicht besonders gut bezahlt.
Nee. Right. So, vielleicht müssen wir noch kurz 3 Sätze zu dem Film sagen, Julia. Ich finde den
Spielfilm halt langweilig.
Mögt ihr den? Ich mag den nicht. Nee, ich mag Amy Adams in der Rolle nicht. Ich finde diese Julie unerträglich.
Also das Interessante an der Person, die Amy Adams ja spielt, ist, dass sie dieses eine wirklich
Julie Powell.
Julie Powell, dass sie dieses eine wirklich faszinierende Buch geschrieben hat. Und schon ihr zweiter Roman war so völlig durchgeballert, dass der ganze Roman drehte sich nämlich nur darum, wie sie ihren eigentlich wunderbaren Mann, den man in dem Film auch kennenlernt, ja, mit einem relativ fleischigen Fleischer betrügt und die ganze Zeit parallel übers Rinderkleinhacken und übers Ficken schreibt. Und alle Kritiker haben auch gesagt, what?
Sweet the Devil Wears Prada, wo du auch dachtest, und, okay, erst klingt super und dann so, what?
Und sie hat sich damit richtig miese Kritiken angefangen und ist danach auch nicht wieder geworden, aber ich glaube, das ist auch...
Die hat genug verdient.
Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Nö. Tatjana, möchtest du weitermachen?
Mach, du bist gerade dabei.
Gut, dann machen wir die Satire halt in der Mitte, das können wir auch. Also der Film, über den ich heute rede, heißt wie gesagt Fresh und ist aus einer Filmgattung, die Tatjana nicht schätzt und die Barbie und ich sehr schätzen. Es ist nämlich ein Horrorfilm, aber es ist stellenweise auch eine Komödie. Und eine romantische Komödie, die sich aber gleichzeitig mit Kannibalismus beschäftigt. Um das Ganze kurz anzureißen, also es dreht sich um eine junge Frau, die Noah heißt und von der wunderbaren Daisy Edgar Jones gespielt wird, die man vielleicht aus Normal People kennt, dieser tollen Serie. Die arbeitet in einer Bar und hat eine beste Freundin, die Molly heißt und ist so generell am Anfang denkt man, geht's hier um Dating oder worum geht's hier? Es geht jedenfalls die ganze Zeit nur darum, wie man den perfekten Kerl findet und sie geht am Anfang auf so ein paar furchtbare Dates und dann spült ihr das Schicksal irgendwann den perfekten Mann vor die Füße. Der heißt Steve und wird von Sebastian Stan gespielt.
Ah,
und,
aus Pam und Tommy.
Genau, aus Pam und Tommy. Und Sebastian Stan hatte ein goldenes letztes Jahr. Dieser Film gehört dazu. Und Steve ist ein Traummann, der sieht toll aus und ist zärtlich und behandelt sie lieb und ist intelligent und gut im Bett und das geht jedenfalls ein paar Wochen so und dann beschließen sie, dass sie einen Ausflug machen auf das Landhaus, das Steve natürlich auch hat, weil er wohlhabend
ist. Es ist so schön, dass man da schon weiß, there's a catch.
Wohlhabend ist er auch. Jedenfalls wacht, dann gibt es auch eine erste wunderbare Nacht in diesem Landhaus und dann wacht Noah auf und kann ihre Beine nicht bewegen und dann bringt Steve sie in ein Kellerverlies, das relativ edel ausgestattet ist, also dieses Haus ist auch so ein Designtraum und man sieht, der Mann hat echt Geld und
ist das so Boxing Helena meets 50 Shades of Grey oder was ist das?
Am Anfang denkt man, das ist so, aber dann wird es sehr viel brutaler.
Oh.
Dann versucht sie nämlich wegzulaufen und er fängt sie wieder ein und beschließt, dass er jetzt anfangen muss mit dem, was er eigentlich tut. Er operiert ihr nämlich den Arsch ab, im wahrsten Sinne des Wortes. das war
zum Thema Essen das schönste Beispiel.
Now that's a juicy meatball.
Das, was er mit diesem Arsch macht, ist dann, dass er die eine Hälfte zubereitet und die andere Hälfte in einer großen Gefriertruhe, in der auch noch andere Körperteile liegen, aufhebt und jedenfalls, long story very short, es stellt sich dann raus, dass Steve in diesem Keller auch noch mehrere junge Frauen gefangen hält, die er alle auf die gleiche Art kennengelernt hat und dass Steve eigentlich eine andere Familie und auch ein Kind hat und dass er etwas betreibt und deswegen ist es eigentlich eine Parodie auf Food Culture, nämlich diese Gefriertruhe, die wirklich riesengroß ist und mehrere Leichen Platz hätten, aber in der lauter verschiedene Körperteile, ist die Grundlage seines Geschäfts, weil das, was der Typ macht, ist per Internet massive Summen damit einsammeln, dass er bestimmten anderen Food-Aficionados, die sich für die gleiche Fleischart interessieren wie er, weltweit dieses Fleisch schickt, was sie dann braten das oder auf andere Weise zubereiten. Das Ganze ist auch so illustriert, dass es dann immer wieder von fantastischen Szenen, wo Leute dieses Fleisch auf hochgradig sexuelle Weise und es sieht aus wie eine monströse Kochsendung, die aber sehr edel fotografiert ist. Und jedenfalls Noah wird immer weniger, weil Steve immer mehr von ihr abschneidet. Gleichzeitig überlegt sie sich aber auch, wie sie aus der Situation jetzt rauskommt.
Tut ihre, sie das?
Ihre beste Freundin Molly ist derweil auf der Suche nach ihr und versucht rauszufinden, wo sie abgeblieben ist, kriegt es dann auch raus. Jedenfalls und die Ehe, erst denkt man irgendwie, die Ehefrau wüsste gar nichts davon, dass Steve dieses mörderische Hobby hat auf dem, und dann stellt sich aber raus, sie weiß davon und unterstützt es auch. Und
ach, er ist auch verheiratet.
Er ist verheiratet und hat ein Kind und wohnt in dem Haus neben dem mit seiner Frau in dem Haus, in dem diese ganzen Horrorgeschichten passieren. Jedenfalls beginnt Noah dann, weil sie eigentlich wirklich irgendwie spürt, dass sie eine Verbindung haben, mit ihm zu flirten und bittet ihn darum, für sie zu kochen. Und das tut er dann auch. Und das sieht dann wieder aus wie so eine Edelkoch-Szene aus so einem Foodie-Film. Aber du weißt halt die ganze Zeit, es werden da menschliche Körperteile zubereitet. Und es wird dann auch sehr 50 Shades of Grey sexuell gegessen. Und das ist irgendwie gleichzeitig alles komplett widerlich und zum Brüllen. Und Herr Stan hat eine mörderische Freude daran, diesen Psychopathen zu spielen. Das ist wirklich eine große Freude, ihnen dabei zuzugucken. Und ihr auch. Jedenfalls, das Ganze nimmt ein mehr oder weniger gutes Ende, welches verrate ich jetzt nicht. Das ist auch sehr komisch und es hat ein sehr stringentes und fabulöses Ende, in dem Millie auch eine große Rolle spielt. Und ich kann diesen Film, also wer sich mal über die Auswüchse von Food Culture so wirklich lustig machen will und gleichzeitig so ein bisschen angenehm Buddy Horror mag, der ist mit dem Film wirklich gut bedient. Und Herr Stan zieht auch, wie er das ja immer tut, mehrfach das Hemd und die Hose aus, und das ist auch sehr schön.
Das hat auch was er verkauft, ne?
Und aber das Buch ist sehr gut, es ist sehr schön gedreht, und es ist ein kleiner, feiner Horrorfilm übers Essen, weil es auch die ganze Zeit darum geht, dass das eigentlich alles nur möglich ist, weil Leute halt bereit sind, $10,000 für eine menschliche Lende auszugeben. Ja. Und ich kann den nur empfehlen, ich hatte damit sehr viel Spaß.
Glaube ich dir. Hört sich sogar für mich ganz lustig an, weil das Parodie, die Parodie da dran, die finde ich, glaube ich, interessant. Das haben wir ja ausgespart. Wir machen ja heute eine Wohlfühl-Ess-Folge. Es gibt natürlich diese Auswüchse. Ich war einmal hier in einem Restaurant, Blue Merlin heißt das, glaube ich. Oder gab es mal da die Straße, wo die Volksbühne ist, da am Anfang. Und da saßen wir und ich war eingeladen und es ist ein feines Restaurant gewesen und so. Und dann, ja, und dann noch Toro, sagt er. Das war also so japanisch angehaucht alles. Ja, und ich weiß nicht, ich dachte so, hä, Fischrestaurant, Toro, Stier, hä, kriegen wir jetzt doch Fleisch? Und dann so, nee, Toro ist aus. Und dann hat der, der mich da eingeladen hat, den Küchenchef kommen lassen und hat den zusammengeschissen, weil eine ganz bestimmte Sorte Thunfisch, eine ganz, was ganz Besonderes, war nicht vorhanden. Und der Küchenchef ist klein geworden mit Hut und hat vor diesem Kunden, der viel Geld hat, da sich zum Affen gemacht und hat sich entschuldigt und so weiter. Und am Ende kam raus, dass es doch auch illegal war, dieser Fisch. Den gibt es da nur unter der Hand. Das ist im Prinzip Schmuggelware gewesen. Und ich saß da und habe sie alle gehasst, weil das sind diese Auswüchse, die eben vorkommen, weil Leute mit Geld, die können sich alles leisten und dadurch sterben da irgendwelche, vielleicht war es Delfine oder was, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war es nicht illegal.
Kennt ihr auch Toulon?
Schrecklich.
Nein,
nee. Ach so, doch, ja, der Vogel.
Ja.
Ottolan, gibt es in Deutschland auch.
Ist ja auch so
eine, da gibt es die Zunge, glaube ich, von.
Nee, Frankreich, ganz schlimm, ganz schlimm.
Die Leber oder was? Keine Ahnung.
Der ganze Vogel wird gegessen. Wow. Aber der wird ja in Armagnac, glaube ich, ertränkt. Also der wird im Dunkeln großgezogen oder dem werden sogar die Augen ausgestochen, weil er dann, glaube ich, fetter wird.
Und
dann
delightful.
Wird er, das dann wird ist er, echt krass. Meine ich, also ich habe es jetzt auch nur so off the top of my head, wird, glaube ich, in Armagnac ertränkt. Und wird dann im Ganzen in Butter, glaube ich, frittiert oder irgendwie in Butterfett frittiert. Und man isst ihn dann auch im Ganzen, also mit Knochen und allem, mit Serviette über dem Kopf, weil das auch so schandvoll ist und so. Ne, weil man sich dafür schämt, dass man es tut und vielleicht auch, weil man den Leuten den Anblick ersparen will. Aber ja, ist halt auch so ein Ding, wo ich auch sage, ill.
Ja.
Also ich habe auch schon Live Squid gegessen, also ne, lebendigen Tintenfisch, der noch die Tentakel bewegt. Der ist ja schon tot, das sind nur noch Nerven. Und so, es macht jetzt keinen Unterschied, ob der in der Sushi-Bar einen Tag vorher gekillt wird oder halt dann, ob du ihn dann noch isst, während er sich bewegt.
Ist der Tier ist, weiß, dass
das Ding ist tot. Es bewegt sich halt nur noch. Aber ja, ich habe schon auch so eine Dinge gegessen.
Um
kurz. Und auch Insekten und so. Aber meistens geht es halt nur um den Effekt der Dekadenz oder so. Ne? Ja, wir können uns das leisten, wir essen crazy Sachen.
Um diese, diese Dekadenz leichtfüßig abzufedern. Bäh. Mein Lieblingsvietnamese in Berlin ist in der Nähe der Volksbühne und ich mag diesen Laden so sehr, weil die einfach kein Deutsch können und für ihre Schilder berühmt sind. Da gibt es zum Beispiel relativ regelmäßig ein schönes Schild, auf dem steht frische Hähnchenbrot. Da fehlt natürlich ein S.
Es gab früher einen Thai auf der Oranienstraße, da gab es immer Koksmilch.
Genau. mein Schild, für das ich sie am meisten gefeiert habe, war vor 3 Jahren zu Ostern. Da stand nämlich auf ihrem Schild Frohe Osten.
Da freut sie sich.
Ja.
So, zum Nachtisch. The Cake Maker, ein deutsch-israelischer Spielfilm von 2017, war auch der Oscar-Kandidat Israels 2 Jahre später. Auf Deutsch der Kuchenmacher oder der Konditor aus Berlin, ist eine Liebesgeschichte aus eine sehr ruhige, 113 ruhige Minuten, eine Liebesgeschichte von einem deutschen Konditor, der in einem Café arbeitet und ganz berühmt ist für seine Kekse. Und da schneidet irgendwann ein rattenscharfer Israeli rein, der in Berlin auf Arbeitsbesuch ist, und die fangen ein Verhältnis an. Der Israeli lebt in Jerusalem, hat da Frau und Kind und kommt immer nach Berlin businessmäßig, und wenn er in Berlin ist, hat er ein Verhältnis mit diesem Konditor heimlich, und der Konditor ist halt hin und weg, dem reicht das. Ne? Der wird einmal im Monat durchgeknattert von diesem super Israeli. Da können ja viele Berliner sich mit identifizieren, wie das ist. Und der ist glücklich, so wie es ist. Und eines Tages kommt er halt nicht zurück. Und nach 6 Wochen ist dieser sehr duldsame und sehr geduldige, weil ich hätte ja nach 6 Tagen ist ja schon einen Herzinfarkt gekriegt, aber der hat dann erst angefangen zu suchen und erfährt also, der Israeli ist beim Verkehrsunfall in Jerusalem verstorben. Und das hebelt den aus. Das ist seine große Liebe gewesen, der Typ. Und er weiß, da existiert noch, also der einzige Anknüpfungspunkt ist die Frau und das Kind, obwohl die ja nicht wissen, dass es ihn gibt. Also macht er sein Café zu und fährt nach Jerusalem und lungert vor dem auch Café. Die Witwe, jetzt inzwischen Witwe, hat ein Café eröffnet, was nicht funktioniert, was nicht richtig läuft. Und er geht dahin, ohne sich zu erkennen zu geben, und will einfach nur Nähe spüren. Er will höchstwahrscheinlich irgendwie die Aura von dem toten Mann suchen. Und durch blöde Zufälle wird er da angestellt als Küchenhilfe und fängt an, seine Kekse zu backen. Und über diese Kekse, die sind nun so gut, dass das auch die Frau schnallt. Und die stellt ihn an als Keksmacher. Und das Café fängt an zu blühen. Und er fuchst sich so in diese Beziehung zu dieser Witwe rein, ohne seine Identität überhaupt zu revealen. Aber natürlich kommt doch alles raus und große Krise und so weiter und so fort.
Nachdem er sie im Bett beknattert hat auch. Ne?
Ja, also die schlafen dann zusammen und so. Ja, aber er will eben auch, die Mutter, die durchschaut es sofort, die Mutter von dem toten Israeli, die erkennt sofort, aha, mein Sohn war schwul, das wusste ich, heimlich, wir haben nie drüber geredet, und der Typ, so wie der guckt, war das der Lover und so, die sagt dann, wollen Sie mal ins Zimmer von meinem Sohn gehen und so. Also dadurch kommt er dann dem näher, zieht sich die Badehose von dem
Mother
an
knows.
Und so. Ja, im Mother knows. Das ist so der Film. Aber die Rolle, die Essen da spielt, ist ganz schön, weil über das Essen treffen sich die Witwe und er. Und über diese Liebe zum Backen, da kann sich einer, der nicht gelernt hat, sich mit Worten zu artikulieren, kann der sich ausdrücken. Also so ähnlich wie du sagst, was das Kochen für dich bedeutet, an Liebe zu geben und so weiter,
auch mit Worten,
macht so. Der mit macht der mit Backen.
Ja.
Und das erreicht verschiedene Menschen in diesem Kosmos, den der Film zeigt, und das ist schön zu gucken. Ne? Das ist jetzt kein Actionfilm, also das ist wirklich sehr ruhig, aber dieses zurückgenommene langsam. Spielen und dieses Langsame und diese langen Einstellungen und so weiter, die passen zu dem, was da erzählt wird, also das ist ein angenehmer Film. Ja.
Das war halt ganz schön stalkig, ne? Also ich fand ihn ganz schön stalkig. Also das, ich verstehe ihn in seiner Trauer und in seinem Leid und so, aber dass er halt dann da wirklich hinfährt und dann auch mit der Alten noch ins Bett geht und so.
Ich hätte auch einen Tick eher gesagt, ich bin der Geliebte deines Mannes, gib mir mal ein Hemd, damit ich das anziehen kann, weil der Schluss von Brokeback Mountain ist ja auch der, wo ich so heule, wenn der sein Jeanshemd da aus dem Schrank und da dran riecht noch und so. Das kann ich so nachvollziehen, diese Liebe, dass das denn darüber geht. Insofern konnte ich das in diesem Film auch nachvollziehen, aber ja, es ist ein bisschen stalkig.
Na, das, was ganz interessant ist für mich an dem Film, ist, dass diese Stalkerei ja von Anfang an miterzählt wird. Also das erste Mal, als die beiden Jungs miteinander schlafen, sitzt der Israeli dann wiederkommt, sitzt er ja in der Küche und lässt sich genau erzählen, wie er mit seiner Frau geschlafen hat, 2 Tage vorher und wo er sie geküsst hat und wie er das gemacht hat und so. Und dieses Wissen benutzt er dann auch, als die beiden, als er mit der Frau schläft. Und was außerdem über Essen an dem Film erzählt wird, sind natürlich kulturelle Differenzen. Also er lernt auch über koscheres Essen, was über die israelische Gesellschaft und da und wie da gelebt wird. Und es wird ja auch, also dieses Café ist am Anfang ein koscheres Café, obwohl sie sagt eigentlich, sie ist nicht religiös, sie weiß aber, dass sie diese Koscher-Bescheinigung, die in israelischen Restaurants immer vorne an der Tür hängt.
Ja, wegen der Nachbarn.
Wegen der Nachbarn braucht. Und irgendwann ist ihr das dann aber auch scheißegal, dass sie diese Berechtigung dann nicht mehr kriegt. Also die erste.
Das hängt ja auch viel mit ihrem Bruder zusammen, ne? Ihr Bruder baut da großen Druck auf, dass sie das behalten muss und dass sie sich auch sich und ihren Sohn koscher ernährt.
Der
und
ist so. Sehr religiös, der Bruder.
Genau. Und sie ist es nicht. Und man lernt auch was über, also, dass der große Skandal ist, dass ein Nicht-Jude den Ofen angemacht hat.
Ja.
Da steht man natürlich so, steht man wahrscheinlich in der deutschen Gesellschaft so ein bisschen davor und denkt,
What the fuck?
So, was ist denn jetzt eigentlich euer Problem? Ja. Und natürlich lässt sich koschere Ernährung und koschere Lebensweise sehr einfach damit erklären, dass Milch in einem Wüstenklima halt schneller schlecht wird als Fleisch. Deswegen bewahrt man diese Dinge getrennt auf und kocht sie auch getrennt voneinander. Aber das ist natürlich für Leute, die in dieser Kultur nicht groß geworden sind, relativ befremdlich am Anfang. Und das, was ich an diesem Film besonders liebe, ist das offene Ende. Also man weiß halt nicht, wie es ausgeht, weil am Ende fährt sie so, er muss dann aus bestimmten Gründen Israel verlassen und diese Familie auch und sie reist ihm aber nach. Und,
ja, das stimmt.
Man weiß nicht genau, wie das Ganze dann ausgeht. Und ich mochte diesen einsamen Mann in dem Zentrum der Geschichte. Also ganz davon abgesehen, dass Tim Kalkhof, der die Hauptrolle spielt, ein wahnsinniger Schauspieler ist. Der kann einfach gucken, 500 Gefühle erzählen und das ist selten. Aber es ist auch selten.
Und hot.
Ja, ich finde den auch wahnsinnig
hot. Ich finde, dass seine teigige Art durchaus hot. Kann mich gerne mal kneten.
Naja, das ist so. Also der,
da
der
freut
ist,
er sich sicher, wenn er das jetzt hört, weil ist, uns hören ja alle zu.
Der ist genau mein Borderaster. Also die Frings würde jetzt sagen, du und deine Bauern. Ich finde ja, das sagt schon viel, ob man den einen oder den anderen hot findet. Also mir könntest du den Israeli hier auf den Bauch binden. Und es gibt aber
stimmt, Leute, das sagt viel.
Ich finde den anderen hot und dann gibt es Leute wie Tatjana, die halt eher den Israeli bevorzugen würden.
Was sagt das jetzt?
Dass du dich an der Oberfläche aufhältst und die Paul natürlich so viel
tiefgründiger ist als du. Nein, dass du einen feineren Geschmack hast als ich, würde ich jetzt sagen, weil der Israeli ist natürlich der durchschnittlich attraktivere, also der hat deswegen die Modelfresse.
Hast du einen feineren Geschmack, weil du auf Durchschnitt stehst.
Nee, weil
er... Er redet sich so im Kopf und Kragen.
I know.
Erzähl doch mal weiter von dem Film, den ich vorstellen sollte.
Nee, ist doch fertig.
Ist doch fertig, du warst doch durch. Ich
hab das Ende noch verraten. Ist doch alles gut.
Ein feiner, stiller Film,
ja, den
man sehr angenehm
kann man sich angucken. Haben. Und wenn man sich denn totgelangweilt haben sollte.
Aber es ist auch
sollte,
so viel Löcher in der Story.
Ja, also, ja. Du.
Macht sein Café zu,
dann,
kommt zurück und das Café ist immer noch da und er macht einfach wieder auf.
Ja. Ach so, das Café gibt es in Berlin natürlich.
Ja, wirklich. Tatjana war da schon.
Ja. Ja. Sugar in der Gleimstraße.
Ach, das ist das? Mhm. Das war früher das Sowohl als auch. Ist das Sowohl als auch von
Nein.
früher?
Nein. Nein, auf der anderen Straßenseite weiter unten zu dir.
Ach, wo ich früher gewohnt habe.
Ja.
Da früher gewohnt.
Ja,
da habe ich früher gewohnt. Gewohnt.
Ach, das war schön.
Ja.
Ja, ja, da waren wir ja noch Nachbarinnen.
Ich habe ja länger in der Gleimstraße gearbeitet, als Barbie da gewohnt hat.
Ja, aber da waren wir alle noch schlank.
So, und
ja.
Dann.
Und jung.
Habe ich weiter recherchiert und rumgezappt und bin auf eine brandaktuelle Serie gestoßen, die mich auch interessiert hätte, wenn wir nicht dieses Thema heute gehabt hätten. Und das ist The Bear.
Bär.
Der Bär.
Ja.
Der Bär ist von Juni 22, also ganz neu, läuft auf Disney Plus seit Oktober und hat eine hektische, sehr hektische Kameraführung und Geschichte. Und zwar geht es um einen Sternekoch, der nach dem Selbstmord seines Bruders, der Bruder hatte einen runtergekommenen, stinkenden Fett-Diner in Chicago geleitet, war drogensüchtig und so sieht der ganze Laden auch aus und die Leute, die da arbeiten, sind auch alles im Prinzip Schwerverbrecher und
naja,
haben da
Küche halt, ne?
Ja, Wahnsinn, also totale Freaks.
Ich wollte gerade sagen.
Und dieser Bruder ist jetzt auch natürlich so ein bisschen rough, hat aber immerhin als Zwei-Sterne-Koch in so einer super Edelküche gearbeitet und ist total ausgebrannt davon, weil da geht es wirklich zu wie beim Militär. Da muss ja jeder Handgriff sitzen und alles ist super organisiert und so weiter und der will jetzt diesen Diner nicht verkaufen, sondern weil sein Bruder, das war der, trotzdem der Lebenstraum und er will nun für den Bruder diesen Diner nach oben bringen. Mit der Mischung aus Hausmannskost, weil da fressen die nur Burger und Beef Sandwich und er will das auf Sternenniveau bringen mit den Leuten, die da arbeiten. Mhm. Und das ist der Inhalt eigentlich. Und jede Folge ist 30 Minuten lang und man ist nach diesen 30 Minuten in Schweiß gebadet, weil die das so toll können, auf ganz engen Raum, diese Hektik, die Hitze, dieses ganze, der Wahnsinn, wenn da eine Schlange aus 30 Leuten gleichzeitig Burger bestellen und nun soll der Burger auch noch gut sein und das Fett ist natürlich ranzig und der Laden ist dreckig und dann kommt die Aufsichtsbehörde und macht erstmal, stuft die runter und verbietet dies und jenes und der junge Mann, der das nun auf seinen Schultern hat, ist eh traumatisiert durch den Selbstmord und will nun auch das noch alles schaffen und ist natürlich von den Schulden, die auf dem Laden lasten und völlig überfordert. Und diese Überforderung drückt keiner so gut aus wie der Hauptdarsteller. Das ist nämlich der kleine Lip aus Shameless, Jeremy Allen White. Das ist dieses Froschauge, dieser, der immer so richtig schön blöd gucken kann, wenn er total erschöpft ist, dann guckt er ja mit seinen Glubschhängeaugen und diesem kleinen Mund, guckt er in die Kamera und du möchtest ihn knuddeln, weil er muss irgendwie
oder sich auf sein Gesicht setzen.
Ja, das auch. Ja, der ist auch hot. Later. Der ist auch so ein kleiner, tätowierter, haarloser Proll. Und wie der das da managt und wie der versucht nun diese ganzen Schicksalsschläge irgendwie zu besiegen und mit letzter Kraft, weil der ist ja auch total abgearbeitet und so. Das ist schon toll. Und dann haben sie auch noch eine gute Crew gehabt. Zum Beispiel haben sie in der 7. Folge in 30 Minuten keinen Schnitt. Also die haben 30 Minuten krass, so ohne Schnitt durchgespielt.
Krass.
Das ist schon mal die Folge, die richtig krass ist. Also man ist krass. Danach auch schweißgebadet. Ja. Wirklich, weil diese Hektik sich überträgt. Und in der allerletzten Folge hat er einen 10-Minuten-Monolog und da sagen sie alle, da kriegt er jetzt alle Preise für, die das Fernsehen zu vergeben hat, weil es ist auch richtig gut geschauspielert. Und die Serie kann man wirklich weiterempfehlen. Also guckt sie euch an. Da geht es eben einmal, ach so, und diese Liebe zum Essen, selbst in so einem klebrigen Diner, transportiert sich auch, weil er liebt Essen. Er will diese filzigen Soßen und so weiter, will er schöner machen und besser machen. Und er will das Essen gewertschätzt haben. Nicht einfach nur so als, ich bin satt, sondern es hat super geschmeckt. Und diese Liebe transportiert sich in jeder Folge. Mhm. Das ist wirklich gut gemacht. Werdet ihr alle mögen.
Es ist ja also Gastronomie und Küche im Speziellen ist ja so ein ganz eigenes Universum. Das ist so eine ganz eigene Galaxie für sich, wie die Leute da funktionieren, wie die miteinander arbeiten. Es ist natürlich super Toxmask. Das ist auch schon, also ne, das, was du als strammes Regiment beschreibst, Anthony Bourdain, Kitchen Confidential, wer es noch nicht gelesen hat, sollte das lesen. Ich packe es in die Shownotes. Anthony Bourdain ist ja leider nicht mehr unter uns, hat sich das Leben genommen, aber er war eben ein echt guter Koch, ein großer, renommierter Koch auch, der tolle Sachen gemacht hat. Und sein Claim to Fame war eben dieses Buch, wo er so die Geheimnisse aus den Küchen erzählt hat, ne? Wie das so hinter dem runterlassbaren Vorhang. Ding. Vorhang, vielen Dank. vonstatten geht. Und der beschreibt es oft so wie so ein Piratenschiff, ne? Dass die alle haben so ihre eigenen Macken und ihre eigenen Traumata, die sie da so mit in die Küche bringen. Und das sind aber halt, ist ein eingeschworenes Team. Am Ende kann man sich aufeinander verlassen, aber man beleidigt sich, man schreit sich an, man missbraucht sich irgendwie auf, also man überschreitet ständig irgendwelche Grenzen. Und ja, wer härter ist, wer lauter ist, der ist am angesehensten. Also ne, die beschreiben da, dass sie irgendwie so Line-Cooks, beschreibt er, die dann einfach mit der Hand ins Feuer greifen und da die gusseisernen Pfannen rausziehen. Und die haben schon, die spüren das aber nicht mehr, weil die Hand so verhornt ist und so. Ja. Also es ist auch so ein Zelebrieren von Schmerzlosigkeit und von, also natürlich viel Kokain, viel Alkohol.
Kochen als Kampf.
Ja, ganz ja, krass, absolut. Ganz krass.
Das kommt in der Serie auch sehr gut rüber.
Ja, und das ist so eine eigene Welt. Und ich habe viele, also ich kenne viele Leute, die Köche gedatet haben. Ich habe selber auch schon Köche gedatet oder war mit denen verheiratet, sogar hi. Das ist eine eigene Welt. Und es ist, ja, Drogen spielen auf jeden Fall eine Rolle, Kokain spielt eine große Rolle, Suff spielt eine Riesenrolle. Es ist eine eigene Welt. Ich wollte auch nie, also ne, bei all meiner Leidenschaft, die ich fürs Essen habe, viele Leute sagen immer, ach, du musst kochen, du musst deinen Beruf draus machen. Ich würde niemals einen Beruf draus machen, weil ich weiß, ich würde meine Freude am Kochen verlieren. Weil wenn ich mit solchen Leuten zusammenarbeiten muss, die ganze Zeit und ständig diesen Druck habe, höher, schneller, weiter, besser, extremer, du hast ja keinen Spaß mehr daran. Nee. Also dieses Sinnliche, was Kochen für mich hat und dieses Menschen mit Liebe überschütten, das kann ich im kleinen Rahmen, aber nur im kleinen Rahmen. Wenn ich,
glaube ich auch,
am Topf stehe und das machen kann. Wenn ich aber in diesem Team bin von Piraten, die sich gegenseitig irgendwie beweisen müssen, wer den dicksten Schwanz hat,
schwierig.
Also,
es gibt glaube ich auch. Es gibt natürlich, es gibt so ein paar Filme, über die ich nachgedacht habe, ob ich darüber heute rede. Meine beiden Lieblingsfilme über Kochen und Liebe sind Big Night, wo es darum geht, dass eine irgendwie wunderbar besetzt, Minnie Driver, Isabella Rossellini und so ein paar, so war der erste Foodie-Film vor so 30 Jahren. Mhm. Und der Film, den ich kenne, wo Babettes Fest ist ein Filmklassiker, der ist auch 35 Jahre alt.
Stefan Audran.
Genau. Und
Chabrol Muse.
Und beschäftigt sich damit, dass eine alte Hausangestellte, das ist nach einer Erzählung von Tanja Blixen, den Leuten, denen sie dient, ein Festmahl zubereitet, weil sie damit zeigen will, dass sie liebt.
Der ist toll.
Der ist super anrührend und das ist eine total weibliche Sichtweise auf Kochen. Und
über den habe ich Jahre nicht nachgedacht. Der ist ganz toll.
Genau, der ist
ganz toll. Wusste ich, dass der einen Namen hat.
Der ist ganz toll.
Also ich weiß jetzt nicht. Ja, you know.
Und den kann man auch gucken, den gibt's auch. Mhm. Und es ist auch ein sehr nordischer Film auf eine irgendwie Art und Weise, aber den mag ich auch sehr, aber der passt hier heute nicht rein. Aber
nein, und also mir sind 100 Filme eingefallen, natürlich nicht, aber sehr viele, Dutzende Filme sind mir eingefallen und ich habe dann auch Tatjana bombardiert mit Vorschlägen, was sie alles machen soll, meiner Meinung nach.
Nicht runtergerissen.
Meine Güte, also Jiro Dreams of Sushi ist so ein toller, ist eine tolle Dokumentation über das renommierteste Sushi-Restaurant in Japan, gilt als das Beste, ich glaube, bis heute. Und ich raste da aus, wenn ich den zugucke. Aber ich finde halt auch so faktische Sachen, Dokumentationen übers Essen, wie Sachen kreiert werden. Salt Acid Fat Heat ist so ein Beispiel, was ja auch kommerziellen Erfolg hatte durch Netflix, irgendwie diesen Vierteiler. Da lernt man so viel. Aber ja, I'm a sucker for any kind of movie that deals with food. Ich kann wirklich jedes Ding angucken, wo gekocht wird. Auch so schlimme, ironische Sachen wie Delikatessen oder so. Und mich totfreuen. Und ich find's trotzdem immer noch geil. Aber halt jeden blöden französischen Film, wo so eine Frau irgendwie verträumt am Herd steht und halt ihren blöde Schokolade oder Lavendel mit Birnenkuchen Kacke macht. Ich sitze zu Hause und freue mich. Und
Lavendel mit
Madame Curry und der Duft von Curry oder wie hieß
das? Nee, das ist mir jetzt so imperialistisch schon. Aber ne, sobald ich so einen Film gucke, ich sitze da und bin sofort so, oh, ich will jetzt eine Cremesoße kochen und ich mache eine Nudel dazu. Und
aber guck mal, für solche wie dich
und mach mir
gibt es kein Radioprogramm, hätte ich beinahe gesagt. Gibt es keinen Podcast in dem Sinne oder es gibt sehr spezialisierte. Dies ist ja für die Leute, die jetzt rangeführt werden, überhaupt sich mit dem Thema mal zu beschäftigen.
Ja.
Da haben wir gute Tipps abgeliefert. Da habt ihr erstmal genug zu gucken.
Ich habe eine Abschlussfrage.
Ja, bitte.
Ihr sitzt aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, sie sind euch draufgekommen oder irgendwie sowas, in der Todeszelle.
Ah ja.
Und könnt ein letztes Mal bestellen und bekommt das dann auch. Was ist das?
Das sind so Fragen, die mich nachts wach halten. I'm not kidding. Seriously. Okay, es gibt so Dinge in meinem Leben, wo mir klar wird, wo meine Wertigkeiten liegen tatsächlich. Also ich habe ja auch lange, ich habe lange in der immer mal wieder gesessen. Unsafe and Sex gehabt.
Ja.
Aber es hat, also die Aussicht, früh zu sterben, war für mich nie abschreckend genug, um zu sagen, okay, ich mache das nie wieder. Erst der Moment, als ein Freund mir gesagt hat, weißt du, dass du kein Sushi mehr essen darfst, wenn du HIV-positiv bist, war damals so ein Ding, Toxoplasmose, bla bla, dann darfst du kein Sushi mehr essen, war ich so, oh mein Gott, da muss ich jetzt ja wirklich aufpassen. Das war für mich ausschlaggebend.
Um das zu korrigieren, natürlich okay. dürfen HIV-positive
jetzt, Sushi jetzt, essen. Jetzt, aber damals vor Therapie und so, lala. Und genauso ist das mit Knastzeit. Knastzeit war für mich jetzt immer, also es ist nicht romantisiert, aber ich denke immer so, mein Gott, wenn man in den Knast geht, man hat 2 Jahre in den Knast. Die Vorstellung, als mir klar geworden ist, ich kann im Knast nicht mehr das kochen, was ich kochen will, wenn ich Bock drauf habe, ist weil für mich so eine Horrorvorstellung, dass ich denke, ich darf nie wieder meine Steuer nur einen Tag zu spät zahlen, weil ansonsten, ich riskiere, ich komme okay. in den Knast, dann kann ich nicht mehr das essen,
also was
ich
will. Also das war die Abschreckung.
Also ja, Todeszelle und die die, also mich entscheiden zu müssen, was mein letztes Mal ist, das ist für mich
wie aus, Paul.
Was
Entschuldigung, ich wollte gar nicht schwierig
wach sagen. Hält. Horror. Hält mich nachts wach.
Okay.
Ich vermute, es gibt in meiner Familie ein Czechediner Gulasch Rezept. Czechediner Gulasch ist, für die, die es nicht wissen, ein Rezept Gulasch. Von Gulasch mit Sauerkraut. Und es gibt in meiner Familie die Saga, dass mein Großvater, der sehr viel Geld hatte, immer wieder auf ein Schweizer also auf eine Schweizer Alm gegangen ist, um da zu essen. Und da hat ein Chefkoch ein bestimmtes Rezept gemacht von Czechediner Gulasch, was anders war, als es sonst das gibt. Und mein Großvater, der auch selber sehr gerne gekocht hat, hat ihn immer bekniet, ihm das Rezept zu geben. Der hat immer gesagt, nein, das mache ich nicht, das kriegst du nicht. Das Familie, also ne, so, kriegt keiner. Und erst als mein Großvater terminally ill, Stufe 4 Krebs, auch gezeichnet vom Krebs, ganz klar, ich sterbe jetzt, zum letzten Mal da hochgekraxelt ist, hat der Typ gesagt, alles klar. Und jetzt kriegst du's. Und seitdem haben wir dieses Rezept in unserer Familie und es ist wirklich so lecker. Dass wahrscheinlich dieses Czechediner Gulasch-Rezept das letzte wäre, was ich essen wollen würde. Aber ich habe auch 10 andere Gerichte, die direkt damit konkurrieren und mich nachts wach halten.
So, Tatjana.
Ja, ich habe über diese Frage noch nie in meinem Leben auch nur ansatzweise nachgedacht.
Hattest du ja jetzt reichlich Zeit, während genau. Barbie ein Neurosenbad genommen ja. hat.
Ey, also was ich gerne mag, ist, wenn ich in Urlaub fahre nach Frankreich oder nach Italien, da gibt es in Supermärkten Gazpacho von einer Marke, sieht immer gleich aus, im Tetrapark.
Ja.
Und das gibt es in Deutschland nicht. Und das schmeckt lecker. Da kann ich also eine Woche in Nizza sein und nur dieses Tetrapack Gazpacho.
Weißt du genau, welche du meinst, auf leckerig Sodbrennen?
Ja, ich nicht.
Okay.
Ich mag das super gerne und kann das so wegtrinken. Das ist für mich Getränk, Essen, alles zusammen. Ja. Das ist für mich die Erinnerung an meine Urlaube in Südfrankreich,
Zeit.
Die ich ja immer noch habe. Dieses Jahr zum Beispiel habe ich das auch eine Woche lang gegessen. Und da würde ich mir, glaube ich, so einen Tetrapack in die Zelle bestellen, weil das mich an meine schönen Urlaube erinnern würde. So.
Okay.
So viel zum Stellenberg-Essen bei Tatjana.
Ja, Tetrapack in die Todeszelle.
So,
genau. Autobiografie-Titel.
Mehr brauche ich nicht. Right
there. Ja. Ich hätte gerne einen sonnenwarmen 2 Tage überreifen Pfirsich. Sonst nichts.
Ach, Schulz, ey, du langweilst
mich. Einen sonnenwarmen überreifen Pfirsich.
Wenn, also in den man so reinbeißt und wo einem dann
wo du erstmal so einmal durch die Kimmel leckst
wo und einem der, so wo irgendwelche sonnenwarmen Arschbacken runterrennt.
Call me by your name.
Call me by your name.
Ja,
ja. Ja.
Okay.
Ohne bitte kein Pfirsich mit Sperma. Das finde ich nicht so gelungen.
Ich mag allerdings auch Mousse-Schokolade, richtig gutes Mousse-Schokolade. Mhm. Das kann ich wertschätzen.
Dunkel oder hell?
Dunkel.
Dunkel. Ja.
Das kann ich gut wertschätzen. Sowas mag ich sehr. Also ich bin auch eher für Süßes eigentlich insgesamt. Aber gut, ne, der Sport Pfefferminz macht es auch. Also insofern.
Das ist das Stimme. Können wir darüber noch kurz reden, bevor wir hier
wir
jetzt
über
den ultimativen Fallstrick ziehen? Mit Leuten, das wirst du nicht verstehen, mit Leuten zusammen zu sein, Beziehungen zu führen mit Leuten, die so nicht kulinarisch veranlagt sind, ja. die so veranlagt sind wie du. Ich hatte ja so Bodybuilder-Beziehungen, die dann so jeden Abend Reis mit Hühnchen und kein Fett. Ich bin ausgerastet, weil wirklich all my love goes into food. Und wenn ich verliebt bin, alles, was ich machen will, ist für den Mann von morgens bis abends kochen. Ich
und
bin
der
ganz frisst schlimm.
Nur sein Brokkoli aus der Dose.
Ja. Reis mit Hühnchen gedämpft. Nicht mal mit Sear, nicht mal mit Kruste, nicht mal mit
aber
Haut.
Aber 5 Kilo pro Tag.
Ja.
Ja, genau.
Und
in
so
kleinen Portionen.
Mit Quark, am besten noch so zerhäckselt und dann so mit dem Löffel.
Ja, das glaube ich, dass sie.
Ich raste aus.
Das könnte ich mit so jemandem nicht zusammen sein.
Nee, ist auch ganz schlimm.
Ja, glaube ich.
Weil das ist dann kann immer der Spagat zwischen, also die müssen mir ihre Liebe beweisen, dadurch, dass sie mein Essen essen und dann werden sie fett und dann haben sie Dysphorie und fühlen sich ganz schlimm. Oder muss ich mich zurücknehmen und dann alleine fressen, dann werde ich alleine fett. Und der, also nee.
Nee, Horror. Muss schon passen.
Nee, also ich kann diesen Impuls von I love you, let me feed you, kann ich total nachvollziehen.
Ja.
Also, das hat, aber wie gesagt, auch so, Essen ist auch so ein Liebesbeweis in meiner Familie. Ja. So.
Tetrapack in der Todeszelle, Tatjana.
Ja.
Tatjana, schöne Alliteration.
Tatjanas Tetrapack in der Todeszelle. Oder noch kürzer, Tatjanas Todeszellen-Tetrapack.
Ja, haben wir doch wieder einen Spruch, mit dem wir diese Folge auf Insta bewerben können. Und insofern.
Ich freue mich, dass du nicht mehr nach Merch
bei fragst. Bei Meryl Streep gab's Welt.
So. I love that.
Ach, das haben wir gerade wieder verkauft übrigens, ne?
Ja.
Es läuft eine weitere Person in Deutschland rum.
Mit dem Pulli rum.
Ja.
Und hat uns Schwanzbilder angeboten, die ich jetzt requested habe heute. Hast du nicht die E-Mail zu Ende gelesen?
Steht ganz unten. Ja, Schwanzbilder on Dick Request. Dick
Pics on Request.
Ach, ja, stimmt.
Ich habe es heute das requested, so er hat sich noch nicht zurückgemeldet.
Okay, aber wir warten drauf.
Wir warten.
Wir genau, warten
wir drauf. Warten.
So. Aber es muss auch sichtbar sein, dass der Dick zum T-Shirt passt, also zum Hoodie. Der muss den anhaben obenrum. Man muss den Hoodie sehen und den Schwanz.
Generell müssen Penisse nicht zubereitet
sein. Das habe ich daran haben kann. I like the way she thinks. Ich habe das früher immer gemacht, wenn du dir nicht sicher bist, ob ein Typ, mit dem du schreibst, ob das wirklich der ist oder ob das Catfish ist, sage ich immer, mach ein Foto von mir dazu aufs Handy und dann kannst du drauf wechseln.
So.
Und then you know.
Na, genau. Then you know. Der Beweis muss erbracht werden.
I know, I've got issues. But also I've got food.
So, okay, also eine Folge über Dickpics machen wir auch noch, aber nicht heute.
Haben wir schon. Dickpics versus
Bierpics. So, falls ihr uns Rezepte schicken wollt oder Dickpics oder Fotos von schönem Essen, könnt ihr das tun an tooldtodayoungpodcast@gmail.com. Das
Haben sie jetzt hoffentlich immer mit der Ziffer
2. Ansonsten freuen wir über uns wie immer.
Auch haben wir am Anfang gesagt heute
über jede andere Art von Zuschrift.
Nein, genau. Das und ich habe, ich werde die Rezepte für das selbstgemachte Chiliöl, für die selbstgemachten Half Sour Pickles.
Das war sehr lecker.
Werde ich in die Shownotes packen und auch die Adresse zu meinem mittlerweile favorisierten Smoked Matjes Store, weil ich habe verschiedene Marken durchprobiert und ich bin jetzt angeblich bei der besten angekommen, glaube ich zumindest. So, auf Wiedersehen.
Doch. Ich mag auch gerne geräucherten Aal, aber nur aus der Aalkarte in Lemkerhaven auf Fehmarn.
Guck mal.
Also wenn ihr da mal zufällig vorbeikommt, kauft da den geräucherten Aal.
So. Ich mag nur gegrillten Aal auf Korsika. Da haben die nämlich wild gefangen und dann auf dem Grill. Mhm. Und das war der beste Aal, den ich mein ganzes Leben gegessen habe. Unfassbar. Aber sonst so Aal, nee.
Ich finde Aal generell widerlich, egal.
Du hast die Blechtrommel gesehen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja. Nein, nicht wegen der Blechtrommel, sondern einfach, weil ich.
Wie heißt der Oscar?
Weil ich als Kind mehrfach Aal essen musste und dann immer fast an den Kreten erstickt bin. Das war nicht
schön. Ja, die muss man vorher entfernen. Tschüss!
Auf Wiedergehört.
Tschüss! Und guten Appetit. Ja. Beton-Appetit, wie die Sandy.
Mein Arsch gehört mir.
Bitte? Das ist mir neu.
Ja, wegen dem Kannibalenfilm.